Ja, also ich kriege auch jetzt wieder Gänsehaut, wenn du es so beschreibst. Natürlich im Hamburger Rathaus eine Rede zu halten, auch vor dem Bürgermeister oder all den Personen, die vor Ort waren. Aber dann natürlich auch dann wirklich rauszugehen auf diesen Balkon, der ja auch, den kannst du ja sonst nicht betreten, ist ja geschlossen, da kommt keiner raus. Und dann auch zu wissen oder vor allem in die Gesichter zu blicken. Ich glaube, das ist natürlich der Moment, rauszugehen und zu sehen, wie die Massen uns allen zujubeln. Aber vor allem dann auch hinterher bei der Truckfahrt einfach in die Gesichter zu schauen und diese Dankbarkeit zu sehen. Die Menschen haben Tränen in den Augen und das alles nur, weil wir einfach gesagt ein bisschen Fußball spielen oder die Jungs Fußball spielen und wir am Seitenrand stehen. Und diese Bedeutung einfach zu spüren, was den Menschen der HSV einfach wert ist und was sie auch in den letzten Jahren dann vielleicht für negative Momente hatten, die jeder so für sich dann verarbeitet hat. Weil es trifft sich keiner zum gemeinsamen Trauern, aber es treffen sich alle zum gemeinsamen Jubeln. Und deswegen war die Fahrt sicherlich etwas, was Lust auf mehr macht, aber was mich auch mit brutaler Dankbarkeit erfüllt.
Pur, der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu einer neuen Folge unseres offiziellen HSV-Podcasts Pur, der HSV. Und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit, Thomas Husmann, und mir gegenüber sitzend mein geschätzter Kollege Lars Wegener. Moin, Lars.
Moin, Tom.
Schön, dass wir wieder zusammen sind. Es ist die 40. Folge und es ist die erste mit dem HSV als Bundesligisten. Und darüber freuen wir uns ganz besonders. Und die Person, die heute zum zweiten Mal hier ist und daran einen ganz besonderen Anteil hat, ist auch hiermit von der Partie und heißt Merlin Polzin, Aufstiegstrainer und Cheftrainer der Rothosen. Moin, Merlin. Moin. Vielen Dank, dass du da bist, den Termin hier wahrgenommen hast.
Ja, moin zusammen. Freue mich sehr, in der Jubiläumsausgabe dabei zu sein. Und hört sich gut an, Aufstiegsversion.
Auf diesem Weg auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Gratulation dazu für die Hörerschaft. Wir wollen eingehen auf die Feierlichkeiten und die besonderen Tage, die hinter uns liegen für alle HSV, für dich persönlich besonders. 10. Mai, das Spiel gegen Ulm und der Aufstieg in die Bundesliga und dann 19. Mai die unvergesslichen Feierlichkeiten hier am Rathausmarkt und in der Hamburger Innenstadt mit positiv verrückten HSV-Fans, Sympathisanten, Menschen. Nimm uns zum Start doch mal so ein bisschen mit, profaner Frage zum Einstieg. Wie geht's dir aktuell?
Ich glaube, so richtig realisieren wird man es erst in den nächsten Tagen und Wochen können, was wir eigentlich gemeinsam alle erreicht haben für den HSV, für unsere Stadt. Aber mir geht's richtig gut. Ich bin natürlich sehr, sehr gut drauf, sehr entspannt, sehr gelassen. Aufgrund der Dinge, die wir einfach gemeinsam erreicht haben. Deswegen wacht man mit einem Lächeln auf, schläft mit einem Lächeln ein und fühlt sich sehr gut an.
Gab es schon die Möglichkeit, das überhaupt zu verarbeiten oder wann schlägt sowas durch bei dir?
Ja, ich glaube, ich habe es ja immer wieder gesagt, dass gerade Luik und ich, wir haben uns den Druck extrem, extrem einfach jeden Tag gemacht, weil wir diese wussten, dass es gibt eine Chance, das Ganze zu erreichen. Und deshalb fällt da natürlich auch extrem viel ab, dann mit dem Moment des Abpfiffs, beziehungsweise auch mit dem Realisieren, was man erreicht hat. Ich glaube, jetzt wird es eher so sein, dass man in der Urlaubszeit dann versteht, was man auch gemeinsam erreicht hat, sich dann nochmal die Bilder anschaut, nochmal die Videos anschaut und dann erst versteht, dass man wirklich über hunderttausende Menschen glücklich machen konnte. Und das Wort, was mich eigentlich jeden Tag dann begleitet, wenn ich irgendwo in Hamburg unterwegs bin, ist, dass die Menschen einfach Danke sagen. Und dass jemand zu dir Danke sagt aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit. Ich glaube, es kommt nicht so häufig vor und es kommt auch im Fußball nicht häufig vor, dass jemand sich einfach bedankt. Und das weiß ich definitiv wertzuschätzen und freue mich sehr über die Worte und die Glückwünsche.
Du sprichst es an, das wird alles nach und nach Zeit brauchen, um das zu reflektieren. Man braucht ein bisschen auch um runterzukommen. Gab es denn jetzt schon so Momente und wie äußern sich die bei dir? Wie reflektierst du?
Also ich reflektiere sehr gerne mit meinen engsten Leuten, ob es dann meine Freundin ist, meine Familie ist oder auch meine besten Freunde in unterschiedlichsten Szenarien, ob es dann bei einem Spaziergang ist, wo man nochmal alles stundenlang bespricht und durchlebt und auch nochmal von dem Gegenüber dann aus deren Perspektive erfährt, ob das dann mit einer kleinen Auszeit ist, die man sich dann nimmt, weil es am Wochenende oder übers Wochenende dann in Kroatien für 2-3 Tage. Und das sind so Momente, die ich mir dann bewusst nehme, um dann einfach mit meinen liebsten Menschen das auch zu zu teilen und nochmal zu durchleben. Mir ist dann weniger wichtig, was in den Medien steht oder was es für Artikel oder Berichte gibt. Das interessiert mich ehrlicherweise nicht, weil ich war ja live dabei, ich weiß ja, wie es war. Aber von den Menschen zu erfahren, die mir einfach in guten und schlechten Zeiten zur Seite stehen, dann wie es denen geht oder wie es die erlebt haben, das bedeutet mir schon sehr viel. Und das ist sicherlich ein Moment, wo ich dann auch merke, okay, hier kann man reflektieren und hier öffnet sich nochmal vielleicht dann auch eine andere Perspektive.
Und das nimmst du auch in dem Moment wahr und merkst es, oh ja, jetzt bin ich so ein bisschen, oder auch bewusst, dass man sich sagt, jetzt denke ich nochmal an die Zeit?
Ich glaube, es entsteht zwangsläufig dann immer wieder aus Gesprächen. Auch wenn man jetzt beispielsweise bei meinen Eltern haben wir eher gesagt, okay, wir wollen heute mal nicht über Fußball sprechen. Und dann kommt es natürlich trotzdem irgendwie über eine gewisse Art von Dauer des Abends dann zur Sprache, was ja auch total schön ist, weil ich mich auch sehr darüber freue, dass halt meine engsten Freunde, meine Familie einfach auch sehr, sehr stolz auf mich dann in dem Fall sind. Und das bedeutet mir einfach viel. Das entsteht dann eher aus dem Moment heraus, als dass ich jetzt sage, ich setze mich hin und reflektiere jetzt, sondern das entsteht dann aus den Gesprächen. Ja, aber es ist auch was, wo wir alle, und da nehme ich mich ja selbst dann auch immer gern zurück, wo wir alle als HSV, sprich die Mannschaft, aber wir als gesamte HSV einfach sehr stolz drauf sein können, was ja in dieser Saison und vor allem dann auch in den letzten Wochen passiert ist.
Wir haben auch mit einigen gesprochen, die dir nahestehen und haben auch wieder ein Spieler gesammelt und wir fangen mal mit einem an, der ja dich auch schon länger begleitet.
Merle, Junge, grüß dich. Ja, was für eine verrückte Zeit aktuell. Letztendlich für uns beide natürlich. Was für ein unfassbar geiles Saisonergebnis aus der gemeinsamen Schulzeit und aus viel gemeinsamen Stadionbesuchen, egal ob zu Hause oder auswärts, die du nebenbei bemerkt, auch immer schon deutlich analytischer verarbeiten konntest als ich, muss man sagen, haben wir ja die Seite des Zauns gewechselt und jetzt einfach noch gemeinsam aufgestiegen, ist einfach unbeschreiblich. Und die Momente, an die ich in den letzten Tagen eigentlich am häufigsten zurückdenken muss, sind die, in denen wir gemeinsam auf dem Rathausmarkt standen, weil wieder Weihnachtsmarkt war und dann standen wir dort Arm in Arm und haben hochgeblickt zum Balkon und waren uns einig, wir laufen hier jetzt zwar drüber, aber wir waren erst wirklich hier, wenn wir einmal dort oben standen. Und dann am Montag mit dir dort über die Schwelle getreten zu sein, war, ich glaube, überwältigend ist das Wort, was es vielleicht am besten trifft. Und ja, meine Frage, die sich dadurch natürlich anschließt, ist, was ist der Moment oder was sind die Momente, an die du seitdem am häufigsten zurückdenkst? Und ja, das würde mich interessieren. Ich hoffe, damit bin ich nicht alleine und wünsche noch viel Spaß weiterhin beim Podcast. Wir sehen uns in der Vorbereitung, Trainer.
Gerrit Lüders, Mitglied aus dem Staff, der war auch live und mittendrin dabei.
Auf jeden Fall war ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch dieses Aufstiegsstuffs, wenn man es so nennen will, weil die Jungs, gerade die im Hintergrund arbeiten, brutale Arbeit leisten und wirklich wortwörtlich Tag und Nacht dann auch für die Jungs da sind, sprich Gerrit oder Tim oder Andi als Physiotherapeuten beispielsweise. Ja, mit Gerrit hat es ja schon angesprochen, dass uns eine ganz besondere Beziehung einfach dann auch verbindet, weil wir eine gewisse Zeit lang zusammen auch zur Schule gegangen sind, das Abitur zusammen gemacht haben und halt damals uns auch gefunden haben mit dieser Verbundenheit dann zum HSV, das eine oder andere erlebt haben, positiv wie negativ und ja auch verrückte Dinge gemacht haben. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir auch vor den Werder-Spielen dann 2009, war es ja glaube ich, dann nach der Schule gemeinsam in die Kirche gefahren sind und eine Kerze angezündet haben, weil wir gesagt haben, heute muss es klappen und wir packen's. Und dass man jetzt dann ein paar Jahre später dann gemeinsam einfach auch daran beteiligt sein darf, für unseren Verein was zu schaffen, das ist was, wie er schon gesagt hat, was Überwältigendes, was ganz, ganz Besonderes. Und es war halt wirklich so, dass wir mit unseren Freunden dann auf dem Rathausmarkt standen, zum Weihnachtsmarkt, der auch immer sehr schön anzusehen ist, wenn der Weihnachtsmann mit seiner Kutsche da oder mit dem Schlitten vielmehr dann rüberfährt oder fliegt. Und dann standen wir da und haben gesagt, okay, wir wollen hier halt hin und wir wollen hier mal stehen. Und auch wenn ich die Momente habe mit meiner Freundin, dass wir in der Stadt shoppen sind, dann oder unterwegs sind, dann war halt auch für mich immer klar, irgendwann will ich halt hier stehen. Und jetzt war es so, dass die Aufgabe war, als Zweitliga oder als Erstliga-Aufsteiger dann dahin zu kommen. Das haben wir geschafft. Und das bleibt natürlich für immer, weil dieser Moment dann auch, und kommen wir vielleicht später auch nochmal zu sprechen, dass es halt eine ganz klare Vision auch war, an diesem Tag da auch zu stehen. Es war jetzt nicht, das ist nicht einfach zufällig passiert, sondern wir haben von Jahresbeginn an gesagt, dass wir dahin wollen. Und dann zu sehen, wie viele Tausende von Menschen da unten warten und natürlich auch darauf warten, dass die Mannschaft kommt, dass das Trainerteam und der Staff kommt und mit welcher Energie, die sich da entladen hat, das war unbeschreiblich und war definitiv ein absolutes Highlight in meinem bisherigen Leben.
Sind das die Momente, die dir am prägendsten in Erinnerung sind? Dieses über die Schwelle treten, wie Gerrit gesagt hat, auf dem Balkon sein, die Menge da unten oder was schießt dir noch in den Kopf?
Ja, also ich kriege auch jetzt wieder Gänsehaut, wenn du es so beschreibst. Natürlich im Hamburger Rathaus eine Rede zu halten, auch vor dem Bürgermeister oder all den Personen, die vor Ort waren, aber dann natürlich auch dann wirklich rauszugehen auf diesen Balkon, den kannst du ja sonst nicht betreten, der ist ja geschlossen, da kommt keiner raus und dann auch zu wissen oder vor allem in die Gesichter zu blicken. Ich glaube, das ist natürlich der Moment, rauszugehen und zu sehen, wie die Massen uns allen zujubeln. Aber vor allem dann auch hinterher bei der Truckfahrt einfach in die Gesichter zu schauen und diese Dankbarkeit zu sehen. Die Menschen haben Tränen in den Augen und das alles nur, weil wir einfach gesagt ein bisschen Fußball spielen oder die Jungs Fußball spielen und wir am Seitenrand stehen. Und diese Bedeutung einfach zu spüren, was den Menschen der HSV einfach wert ist und was sie auch in den letzten Jahren dann vielleicht für negative Momente hatten, die jeder so für sich dann verarbeitet hat. Weil es trifft sich keiner zum gemeinsamen Trauern, aber es treffen sich alle zum gemeinsamen Jubeln. Und deswegen war die Fahrt sicherlich etwas, was Lust auf mehr macht, aber was mich auch mit brutaler Dankbarkeit erfüllt.
Dir schoss auch ganz viel Liebe entgegen. Lars war mit im Rathaus, ich stand da unten und dann gab es irgendwann, als ihr oben wart, Merlin Polzin Sprechchöre. Und da habe ich so gedacht, boah, nicht schlecht, jetzt steht er da oben, unser Merlin. Was hat das mit dir gemacht?
Hier bot einer, ne?
Ja, krass. Bisschen fremde Geräusche hier in der Wand gerade.
Das hält uns nicht auf.
Nee, ist auch schon wieder weg. Ja. Schneiden wir raus.
Also das Gefühl, wenn mir ist es nicht wichtig, im Mittelpunkt zu stehen, das ist mir ganz wichtig. Natürlich bringt das so ein bisschen die Trainerposition an sich mit, aber wir arbeiten in einem richtig guten Trainerteam zusammen. Deswegen nehme ich all diese Rufe dann auch immer so wahr, dass es halt für uns alle, für den ganzen Staff, für das ganze Trainerteam dann auch gilt. Aber natürlich ist es ja einfach was ganz, ganz Besonderes, weil es halt meine Heimatstadt ist und mein Verein und auch mit all dem Wissen, was in meiner Trainerlaufbahn noch passieren wird, dass man auch wahrscheinlich nicht sein ganzes Leben lang Trainer beim HSV sein wird, was auch absolut okay ist. Dann aber zu wissen, dass die Leute meinen Namen und unsere Namen in Verbindung bringen mit halt dem Aufstieg, das macht was mit mir und das wird für immer in meiner Erinnerung bleiben.
Wir hatten jetzt schon viel über auch auf das Rathaus blicken gesprochen. Stimmt es, dass ihr am Abend vorher, als ihr aus Fürth wiedergekommen seid, eigentlich auch schon da war?
Es stimmt. Wir haben uns mit der Mannschaft und mit dem Staff noch getroffen, um den Abend noch gemeinsam zu verbringen. Könnt euch sicherlich auch vorstellen, dass es nicht die beste Stimmung war, weil wir alle aus Fürth was mitbringen wollten, beziehungsweise am Montag dann noch präsentieren wollten. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Aber trotzdem ist natürlich diese Enttäuschung über das verlorene Spiel dann extrem schnell gewichen mit dem Stolz auf das, was erreicht war und vor allem mit der Vorfreude auch auf den nächsten Tag. Und dann hat unser Teammanager Mats Wessling gesagt, komm, lass uns doch nochmal gemeinsam zum Rathausmarkt gehen und gucken, was da schon alles aufgebaut ist. Und dann war es eine kleine Gruppe aus Trainern und Staffmitgliedern, die dann zu später Stunde mitten in der Nacht dann nochmal den Weg auf sich genommen hat und schon gesehen hat, was da passiert. Aber ja, das, was dann am Montag passiert ist, das hat keiner so erahnen können.
Okay. Ja, wir hoffen mal, dass die Bohrarbeiten hier nachlassen, sonst gehen wir da gleich einmal schimpfen. Machen einmal nochmal weiter. Was macht dich nervöser? Eine Rede im Rathaus halten oder am Spielfeld dran stehen bei den wichtigen Spielen?
Also ich habe es ja schon gesagt, das ist definitiv der Moment im Rathaus gewesen. Also ich habe bei dem Spiel selten gespürt, dass meine Knie zittrig wurden, die Hände feucht waren und man einfach wusste, okay, welche Bedeutung es hat, weil das natürlich war es am Ende eine ganz normale Rede und ich halt spreche jeden Tag vor den Jungs oder vor der Mannschaft im Generellen oder mit den Medien. Aber zu wissen, dass man im Hamburger Rathaus dazu eingeladen oder aufgefordert wurde, dann auch eine Rede zu halten oder Worte dann auch, die man frei wählen kann, zu präsentieren, das ist einfach für mich als Hamburger Jung was ganz, ganz Besonderes. Und da habe ich nie drüber nachgedacht, dass das mal passieren wird. Und deshalb war es ein sehr, sehr besonderer Moment und ich hoffe, oder zumindest war das Feedback dann auch so, dass das ein oder andere Wort dann ganz passend für die Situation war.
Definitiv. Hast du es dir selber mal nochmal angehört?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch die nochmal schauen, wie es dann einfach gewirkt hat oder wie es war und muss da natürlich an der Stelle dann noch immer wieder ein Lob abgeben ans Team, hinter dem Team quasi. Also war da bestens vorbereitet von Philipp Langer. Und ich glaube, die Worte, die wir dann gewählt haben mit dem Ausblick auch zur Bundesliga-Saison, der bleibt auf jeden Fall hängen und wird sicherlich auch dann zu Saisonbeginn dann nochmal von mir aufgegriffen werden.
Ja. Wo kommt das her? Soll ich mal eben kurz angucken? Ja. So, sind wir wieder. Ich bin noch ein bisschen außer Puste, denn es gibt tatsächlich gerade Bauarbeiten in der Kabine und die stellen den Betrieb jetzt natürlich ein, bis wir fertig sind mit dem Cheftrainer. Wir haben über das Rathaus gesprochen, über die Feierlichkeiten und wollen jetzt auf den 10. Mai nochmal blicken. Merlin, was sind da Momente, die in Erinnerung bleiben?
Also es ist so, dass natürlich viele immer den Moment des Abpfiffs wahrscheinlich dann für sich nehmen als den einen Moment. Für mich war es ehrlicherweise die ganze Woche schon brutal, was die Energie im Körper angeht. Das ist so, das habe ich so noch nicht gefühlt, weil du einfach wusstest, nach dem Erfolg dann auch in Darmstadt, dass, okay, es sind halt noch 6 Tage zum Spiel, es sind noch 5 Tage, noch 4 Tage und du spürst, und du hast es bei der Mannschaft gespürt, du hast es bei jedem Einzelnen im Staff gespürt, dass diese Vorfreude auf das Spiel und auf das, was wir erreichen können, so unfassbar hoch war und einfach sich und deshalb auch so in meinem eigenen Körper eine Anspannung, aber in einem positiven Sinne brutal aufgestaut hat, dass der Samstag einfach bei mir wie, es ist keine Stunde vergangen. Wir haben uns dann ja morgens zur Aktivierung getroffen und waren dann im Hotel zur Vorbereitung mit dem Mittagessen, mit aber auch der Mittagszeit, die man noch hat, um vielleicht nochmal die Besprechung vorzubereiten, den Matchplan nochmal durchzugehen. Und normalerweise ist es so, dass man dann vielleicht auch noch einen Mittagsschlaf macht, um dann auch sich gut vorzubereiten. Aber da war nicht mal im Ansatz dran zu denken, dass man irgendwie es schafft, da ein Auge zuzumachen. Und das ist mir total prägend in Erinnerung geblieben, weil ich dann auch beim, keine Ahnung, Zähneputzen nach dem Essen nochmal gesagt habe, okay, das ist das letzte Mal, dass du halt in Zähne putzt als Zweitligatrainer. Und dann hast du so dieses Gefühl, okay, heute passiert's einfach, hast du dir selber schon so krass eingeredet und ist auch wirklich gelebt. Das bleibt mir sehr, sehr prägend in Erinnerung. Und natürlich auch der Spielverlauf an sich, dass es dann mit dem frühen Gegentor, mit dem direkten Zurückkommen, mit einem für mich das wunderschönste Tor, was wir auch mit erzielt haben in dieser Saison, mit der Hacke von Dompe, mit dem Pass von Miro über 30 Meter diagonal rein und Lüdo mit dem Abschluss, war ganz, ganz besonders. Und all die Widerstände, die wir auch in dem Spiel dann erfahren mussten mit dem Elfmeterpfiff dann noch, aber das war sinnbildlich für mich, auch für diese Mannschaft, wie sie mit Dingen umgeht, die nicht in die eigene Richtung zunächst laufen, wie sie damit umgegangen ist, war sehr beeindruckend. Und das spätestens das 3-1 war dann auch so der Moment, wobei das Tor von Ramsey war auch überragend, und weil ich genauso in dieser Sichtachse stand, dann das zu sehen, hat er unfassbares Füßchen bewiesen, Dompe, Davy, also ihr merkt das schon, ich komme aus dem Schwärmen nicht heraus, weil der ganze Tag einfach ganz, ganz besonders war. Und hinterher zu sehen, wie glücklich die Jungs sind, der Staff ist, aber auch die Geschäftsstelle, wir haben noch eine überragende Feier gehabt dann unten in der Mixzone, und da zu spüren, wie von Medienabteilung bis hin zu unseren Greenkeepern jeder einfach sehr, sehr glücklich war, das hat mir viel bedeutet und bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.
Hattest du am Spielfeldrand dann auch mal den Moment, als es dann vielleicht auch 4-5-6-1 stand, dass es so ein bisschen schon die Anspannung ein bisschen weniger wurde und du hast es realisiert oder kam das erst hinterher?
Es kam in dem Moment, als ich glaube so in der um die 80. Minute herum, 81. Minute, dann Sven von hinten kam und gesagt hat, Junge, das Spiel ist durch, wir steigen auf, entspann dich und genieß es ein bisschen. Und das war in dem Moment waren gute Worte von ihm, weil du als Trainer natürlich immer, ja, du willst die Kontrolle behalten. Am Ende hast du sie nicht, weil die Spieler entscheiden das Spiel und nicht wir Trainer. Aber trotzdem willst du natürlich zu keiner Sekunde nachlassen, dass nicht noch irgendwas Verrücktes im Fußball passiert, weil der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten und da gab es schon jegliche Situationen, die da noch entstanden sind. Aber natürlich war spätestens mit dem 4-1 und auch vor allem mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, für mich dann auch nach der Halbzeit klar, okay, das wird hier nicht mehr schief gehen. Und wenn man dann auch gespürt hat zum Ende des Spiels, wie die Leute dann über den Zaun gestiegen sind, wie jeder darauf hingefiebert hat, dass der Schiri abpfeift, dann ist das sehr prägend. Genauso wie als ich dann ich habe dem Schiri bei allem Respekt auch vor Ulm und vor deren Leistung, ist mir auch wichtig zu betonen, aber dann auch gefragt schon, ob er nicht in der 60. ob er schon einfach abpfeifen kann, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, dass noch irgendwas passieren kann, was uns dann daran hindert, es zu schaffen.
Nach dem Schlusspfiff, hast du schon angesprochen, gab es halt einen riesen Jubel. Was ist dir noch in Erinnerung? Welche Sachen bleiben?
Ja, klar, den Moment des Abpfiffs war mir schon wichtig, dass wir den im Trainerteam auch ganz eng zusammen dann einfach fühlen. Sprich, neben Richie, neben Loic, neben Sven, neben auch unser Videoanalyst Eduard Riesen, Jan, Sebastian als Jungs im Athletikbereich. Das war schon mir wichtig, dass wir dann Arm in Arm dann stehen und diese ersten Meter aufs Feld dann auch gemeinsam erleben. Wobei man auch sagen muss, dass unsere Fans nicht nur lautstark unterstützen können, sondern auch verdammt schnell auf den Beinen sind. Also ich glaube, so schnell wird wahrscheinlich von denen auch keiner mehr diese 50, 60, 70 Meter dann die Spielfeldmitte gemacht haben. Das war auch sehr, sehr schön zu sehen. Und klar ist dann der Moment, wenn auch mit dem Jubel gemeinsam, den ich dann mit Stefan hatte, was ein schöner Moment war, einfach weil wir einfach zusammen sehr viel dann auch erlebt haben, beziehungsweise auch investiert haben. Das war ein schöner Moment, genauso wie der Moment, als dann mein Bruder beispielsweise auf einmal irgendwie nach dem Interview vor mir stand und komplett mit Tränen in den Augen einfach gesagt hat, dass er sehr, sehr stolz auf mich ist und es nicht fassen kann, dass wir jetzt in der Bundesliga spielen. Das war für mich dann persönlich nochmal sehr emotional.
Der ist tatsächlich auch dann den Sprint von den Tribünen irgendwie runtergekommen.
Ja, auf jeden Fall hat er die Meter auf sich genommen von dem Zaun runter. Er hat es dann, glaube ich, nicht ganz so weit, weil er relativ weit hinter mir, nah hinter mir saß. Aber er hat es irgendwie geschafft, durchzukommen und war dann einer von vielen tausend Menschen, die versucht haben, meinen ganzen Körper irgendwie zu beglückwünschen, von Haaren bis zu den Füßen. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung.
Ja, Jubel mit der Familie ist ein gutes Stichwort. Wir haben auch jemanden noch im O-Ton, der später noch dabei war beim Jubeln.
Hi, mein Merlin. Mein Storymaker, da kommt doch, Leute, da kommt doch tatsächlich mein Enkelsohn und bringt uns in der Rückserie in die erste Bundesliga zurück. Großes Kino. Fußballherz, was willst du mehr? Aber wissen möchte ich gerne, ob es dich nervt, wenn ich dir vor jedem Spiel Texte mit Daumendrücken oder glückliches Händchen bei der Aufstellung botze. Ob es dich wohl nervt, das wollte ich gerne wissen. Tschüss, mein Spatz, alles Gute.
Ja, deine Oma, die zur späten Stunde auch mit in der Kabine war. Und ja, großes Kino, nicht nur eure Leistung, sondern auch dieser Einspieler.
Ja, auf jeden Fall, man hat im Hintergrund dann auch gehört, dass mein Neffe da wieder aktiv war, glaube ich. War einfach auch für mich was ganz Besonderes, weil meine Oma, die ist natürlich mein größter Fan, was die Unterstützung angeht, ist aber auch vom HSV ihr ganzes Leben lang schon Fan gewesen. Und das darf man auch das ist mir wichtig, bei all dem, was jetzt im Moment schön ist, dann auch nicht vergessen, dass die Menschen, die schon ein bisschen älter sind, dann auch in Deutschland und gerade sie dann auch ein paar andere Dinge schon erlebt haben in ihrem Leben und ganz anders aufgewachsen sind jetzt mit der Zeit dann auch mit dem Krieg oder in der Nachkriegszeit. und was sie dann einfach geschafft hat und wie positiv sie dann durchs Leben geht, das ist für mich ein absolutes Vorbild. Und wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung zueinander. Und es ist halt wirklich so, dass sie mir sowohl vor als auch nach dem Spiel dann ungefragt ihre Meinung dann auch mitteilt, die aber ehrlicherweise auch sich inhaltlich teilweise sehr gut deckt dann auch mit unseren Einschätzungen. Und es ist ein absolutes Highlight, wenn wenn sie dann einzelne Spieler bewertet oder hervorhebt, im positiven wie im negativen Fall, und hat schon für den einen oder anderen Lacher auch gesorgt, weil ich die die Nachrichten dann auch gerne im Trainerteam teile, beziehungsweise auch dann mal an die Jungs weitergebe. Ja, und an dem Abend war es für sie, glaube ich, schön. Sie, ich habe da noch ein Foto mit ihr, ihr arrangiert dann mit Horst zusammen, natürlich ein absoluter Held dann auch für meine Eltern oder auch für meine Oma. Der Bürgermeister war noch da, den hat sie noch gesehen, und das ja ist, glaube ich, für einen Menschen, der schon ein bisschen was im Leben erreicht hat, aber vielleicht auch ja nicht mehr ewig auf dieser Welt sein wird, wie es uns alle dann ja irgendwann mal treffen wird, einfach ein ganz, ganz toller Abend und toller Moment gewesen. Und deswegen bin ich sehr stolz, dass ich ihr das ermöglichen konnte.
Also die Analysen der Oma sind sehr, sehr bekannt auch. Was für eine Nachricht gab es denn vor dem Ulm-Spiel?
Also die sind wirklich sehr kritisch, und da ist es auch nicht so, dass sie dann mir irgendwie gut zureden will, sondern sie lässt dann auch einfach ihre Meinung los. Man muss aber auch sagen, sie ist halt auch bestens informiert. Ich glaube, sie hat jede mögliche App auf ihrem Handy, die irgendwelche HSV- oder Fußballinfos hat, und gibt dann teilweise mir schon vorher Infos, bevor ich dann von irgendwas gehört habe. Und ja, sie ist dann sehr kritisch mit den Spielern, sie verlangt dann aber auch viel. Also es ist dann nicht einfach eine Nachricht, ich drücke euch die Daumen, sondern vor dem Ulm-Spiel kam dann auch was wie, ja, ich erwarte von euch die gleiche Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten, wie die Vorfreude einfach auf das, was passieren kann. Also schon, wo man sagt, alles klar, mal Auftrag ist angekommen. Und ja, nein, freut mich natürlich und freut mich auch sehr, dass wir das einfach gemeinsam erleben durften, weil sie auch vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, als Co-Trainer hier zu arbeiten, dann schon extrem stolz war. Und ja, am Ende das dann geschafft zu haben, auch den Aufstieg dann mit ihr gemeinsam erreicht zu haben, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Ja, die angesprochenen Feierlichkeiten, das war sozusagen der Endpunkt dieser intensiven siebenmonatigen Reise, auf die wir jetzt noch näher zu sprechen kommen wollen. Unsere Stammhörer merken das schon so ein bisschen. Wir sind im Aktuellen und haben so ein kleines Spezial, also blicken auf die Saison nochmal zurück. Du warst schon mal hier zu Gast, Folge 24 sei auch allen nochmal ans Herz gelegt, da haben wir dich dann als Person nochmal näher kennengelernt. Bevor wir jetzt auf diese letzten 7 Monate blicken, gibt einer dann den Ausgangspunkt, der dich hier überhaupt erst hingebracht hat? Du hast schon gesagt, du hast hier angefangen 2020, vor 5 Jahren als Co-Trainer, und ja, Daniel Thun ist der Mann, der jetzt kommt.
Ein Moin von mir nach Hamburg und vorab natürlich die allerherzlichsten Glückwünsche zum Aufstieg in die erste Bundesliga, da wo der Club hingehört. Freut mich, dass ihr im nächsten Jahr die erste Liga wieder bereichert, und natürlich ganz besonders die Glückwünsche an Merlin. Machen wir es mal so. Als großer Bruder bin ich verdammt stolz auf dich. Das, was du geleistet hast, aller Ehren wert. Maximal das Beste herausgeholt. Sehr ambitioniert alles und trotzdem so ausgeglichen geblieben. Und sensationeller Erfolg. Freue mich unfassbar für dich. Und ich weiß gar nicht, ob ich über eine Anekdote rede oder über eine Frage oder dir eine Frage stelle. Vielleicht erzähle ich einfach, wir sind damals aus Dresden zurückgefahren nach unserem letzten Spiel mit dem VfL Osnabrück, und ich habe dich auf der Rückfahrt während unserer Pause darüber informiert, dass ich den VfL mit dir verlassen werde und dass wir in den Norden gehen, und du konntest es gar nicht greifen und wusstest auch gar nicht, ob es jetzt zum FC St. Pauli geht oder ob es zum HSV geht. Wahrscheinlich konntest du es dir gar nicht ausmalen, aber als ich dann erzählt habe, dass es zum HSV gehen wird, erzähl den Leuten nochmal, was du in dem Augenblick gefühlt hast. Diese Freude in deinen Augen, ich werde mich an diesen Moment immer erinnern können. Und es war was ganz Besonderes. Und ich glaube, das sieht man mit jedem Tag, den du diese Farben dann auch wirklich nach außen vertrittst, diesen Verein lebst, wie besonders er für dich war. Und vielleicht interessiert es die Leute, was in dem Augenblick in deinem Kopf vorging. Ansonsten wünsche ich euch natürlich eine erholsame Pause allen und viel Spaß in der ersten Liga. Ihr werdet's rocken. Pass auf dich auf, Merlin.
Ja, wow. Ja, also ich freue mich brutal über diese Nachricht, weil Daniel hat mich kennengelernt als ganz, ganz jungen Menschen, als ich so um die 22 Jahre alt war, und wir haben zusammengearbeitet, aber vor allem ja eine ganz, ganz besondere Zeit einfach gehabt, über bis ich dann in den 30ern war, und er hat mich als Mensch sehr geprägt, hat viele Werte, die ich heute verkörper, einfach mir beigebracht, hat ja mir die Chance auch gegeben, an seiner Seite zu wachsen, sich entwickeln zu dürfen, und war einfach in all dem, wie er aufs Leben blickt, in vielerlei Hinsicht ein absolutes Vorbild. Und es freut mich natürlich sehr, dass er sich so für mich freut, weil ich auch weiß, wie sehr er ja einfach dann auch über Fußball nachdenkt, aber vor allem auch über mich als Menschen nachdenkt. Deswegen freue ich mich erstmal, vielen Dank da für eure Mühe, auch die Nachricht dann einzuholen, und vor allem natürlich auch für seine Offenheit. Und ja, also zu dem, was er gesagt hat, am Ende war es halt so, wir haben in Dresden gespielt, wir haben es geschafft, mit dem VfL Osnabrück dann auch die Klasse zu halten als Aufsteiger, was ein super Erfolg war. Wir wollten am letzten Spieltag unbedingt noch das Spiel gewinnen, weil wir dann noch einen Tabellenplatz oder ein oder zwei nach oben hätten rutschen können, haben es dann nicht geschafft, haben dann unentschieden gespielt, und ich war die ganze Rückfahrt aus Dresden dann ehrlicherweise richtig schlecht drauf, weil ich halt Gewinner sein möchte und jedes Spiel gewinnen möchte. Und dann haben wir irgendwann gehalten. Ich weiß nur noch, wo die Raststätte ist, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber wenn wir dran vorbeifahren, dann denke ich permanent dran. Und da hat er gesagt, Junge, komm mal mit, wir gehen mal eben wohin spazieren, und dann wir eine halbe Stunde Zeit und sind halt auf so eine Brücke gegangen, die dann halt die Raststätten verbunden hat. Und dann standen wir da, haben runtergeschaut auf die Autobahn, und hat er gesagt, ja, wie es gerade schon angefangen hat zu beschreiben, dass er sagt, ja, wir haben ein Angebot, es wird sich ein bisschen was verändern. Dann hat er ein, zwei Namen gesagt, weil es ist Daniel ein fantastischer Trainer, und da sind natürlich viele dran immer interessiert. Deswegen hat mich das nicht gewundert. Dann hat er von einem Angebot erzählt und hat dann gesagt, ja, aber es gibt noch was aus dem Norden. Und dann dachte ich, okay, ich war jetzt 7 Jahre, 8 Jahre lang in Osnabrück. Es geht wieder Richtung Norden. Was kann das aber bedeuten? Dann denkst du an die Namen, und dann fällt dir natürlich nicht so viel Positives im Norden ein, wenn du an andere Mannschaften denkst, ob es dann grün-weiß ist oder braun-weiß. Und dann sagt er, nee, es ist dein Verein. Und das, also dann habe ich ihn angeschaut mit einem Lächeln, mit einem Strahlen in den Augen, gleichzeitig auch mit einer unfassbaren Demut und Ungläubigkeit, dann auch zu wissen, okay, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt Co-Trainer beim HSV wäre. Das ist doch der HSV und der Verein in der Stadt und mein Verein. Und dann, ja, hat er gesagt, doch, so ist es. Und dann ging es die nächsten Wochen noch so weiter, auch dann im Urlaub, so ein, zwei Wochen, wo ich da schon, zu dem Zeitpunkt waren wir auf Sylt gerade, meine Freundin und ich, und haben dann bin ich nach Hamburg gefahren für die Gespräche und war neben der Rede im Rathaus, glaube ich, noch nie so aufgeregt, die ganze Nacht über alles versucht vorzubereiten, weil man einfach weiß, okay, ich bin halt in dem Fall 29 Jahre alt gewesen, was soll ich einem Aaron Hunt beibringen, einem Spieler, der so viel Qualität und Erfahrung hat, wie soll ich schaffen, der Co-Trainer zu sein, dass man gemeinsam den Aufstieg erreicht. Und das waren natürlich Gedanken, die man im ersten Moment hat. Und natürlich hatte ich dann aber auch die absolute Überzeugung, dass wir in der Konstellation dann das Richtige für den Verein sind. Und als dann die Bestätigung kam, war es sehr ungläubig. Und ich glaube, ich habe einfach da fast noch mehr Nachrichten bekommen als nach dem Aufstieg, weil einfach jeder in Hamburg sich gemeldet hat und jeder weiß auch, was der HSV für mich bedeutet.
Schon beeindruckend, die Reise, die danach weiterging, und begonnen hat es dann, als du zum zweiten Mal hier das Traineramt übernommen hast. Das war am 24. November, 14. Spieltag stand an. Was hast du in dem Moment gedacht? Wie hast du das? Du hattest diesen Moment schon vorher einmal, weil du schon einmal als Interimstrainer agiert hattest. Das war damals gegen Hansa Rostock das Spiel. War das diesmal anders, und wie bist du da rangegangen? Kann man das vergleichen mit dem ersten Moment?
Nee, für mich auf gar keinen Fall, weil die erste Interimsphase, da war ich sowohl als Trainer als auch als Mensch bei weitem nicht so weit, wie es dann weit war. Ich war bei weitem nicht so weit, so rum, wie ich dann im November war, weil auch die Zusammenarbeit mit Tim, mit Jule und mit Tapa, weit darüber hinausging, dass wir einfach nur Fußballtrainer waren, sondern wir sind ein ganz, ganz eng verschworener Haufen geworden, der viele Dinge auch im Privaten erlebt hat und die Enttäuschung, die damals dann einfach vorherrschte, auch bei mir persönlich, hat nicht dazu geführt, dass ich mit voller Energie und voller Überzeugung dann auch dieses Spiel in Rostock angehen konnte. Natürlich habe ich mit bestem Wissen und Gewissen alles dafür gegeben und auch war auch sehr dankbar oder bin auch sehr, sehr dankbar immer noch über das Vertrauen, was Jonas all die Jahre in meine Entwicklung gesteckt hat und er auch noch heute ein wichtiger Bestandteil ist einfach, dass wir oder ich diese Entwicklung auch gehen konnte und das weiß ich sehr wertzuschätzen. Aber es war einfach nicht der passende Zeitpunkt, sowohl mit der Mannschaft, mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, als auch für mich persönlich. Und als es dann im November dann wieder hieß von Vereinsseite aus, dass sie sich wünschen, dass ich das kommende Spiel betreue, dann war es natürlich im ersten Moment auch wieder eine große Enttäuschung, weil die Zusammenarbeit mit Steffen mich als Trainer und als Mensch nochmal sehr weiterentwickelt hat und ich nochmal ganz andere Facetten einfach kennenlernen konnte. Und es kein schöner Moment ist, wenn man merkt, dass oder mitgeteilt bekommt, dass halt die Trainerkollegen ab jetzt nicht mehr Bestandteil des Trainerteams sind. Deswegen war die Enttäuschung auch da, von mir persönlich auch, weil wir es nicht geschafft haben, gemeinsam erfolgreich zu sein, dann natürlich sehr, sehr groß. Und es ist kein schöner Tag und da switcht man nicht einfach um und sagt, ja, alles klar, jetzt bin ich derjenige, der es hier macht, sondern dann braucht das auf jeden Fall erstmal eine Nacht, weil man dann auch wieder verstehen muss, alles klar, es geht halt jetzt um den Verein und jeder muss sich ja den Interessen des Vereins dann auch unterordnen und da versuchen, bestmöglich die Arbeit abzuliefern. Und dann war relativ schnell klar, dass Luik und Richie mit ins Trainerteam kommen, dass Jan Hasenkamp als Athletiktrainer mit aus dem NLZ ins Trainerteam kommt. Und dann haben wir es einfach gerockt und haben die richtigen Schritte eingeleitet.
Was waren die Beweggründe, das Trainerteam so zusammenzustellen? Dann wart ihr ja plötzlich drei junge Hamburger Jungs.
Ja, einfach natürlich mit Luik verbindet mich nicht nur unsere Fußballlehrerzeit, sondern wir haben auch schon in der Jugend gegeneinander gespielt, 2016, 17 unsere ersten Duelle gehabt und haben uns seitdem immer weiter verfolgt, haben uns immer wieder ausgetauscht. Und er ist einfach ein ganz, ganz fantastischer Mensch mit tollen Werten, mit einer tollen Sicht aufs Leben, aber halt auch ein unglaublicher Experte, was den Fußball angeht. Er hat, glaube ich, in Europa 30, 40 Vereine intensiv besucht, hat sehr, sehr guten Blick einfach auf das Spiel an sich, ist dazu aber so akribisch, wie ich keinen anderen Menschen im Fußball kenne, hat unfassbare Qualität noch, was die Visualisierung angeht, was die Vermittlung angeht an die Mannschaften. Deswegen war für mich von vornherein klar, es geht nur mit ihm gemeinsam. Ich möchte keinen Alleingang machen, sondern es geht nur, dass wir als Trainerteam auch agieren. Es ist mir auch wichtig zu sagen, es ist klar, auf dem Papier steht er als Co-Trainer drauf, aber wir sind absolut ein Team auf Augenhöhe, was zusammen agiert. Und da haben wir überlegt, wen können wir noch mit hinzunehmen? Und uns war es wichtig, haben wir auch dem Verein gesagt, dass es jetzt nicht darum geht, jemanden dazu zu holen, der möglichst viele Bundesligaspiele erreicht hat, sondern der zu unserem Trainerteam passt. Und da war die Entscheidung relativ schnell dann auch klar, dass wir Richie mit der Energie, die er auch ins Team bringt, ja, ihr kennt ihn ja auch, der strahlt vor Lebensfreude, der hat einen sehr guten Zugang zu den Spielern, der hat sein Hintergrund auch ist brutal stark auch im Bereich Sport-Mental-Training und das waren so Facetten, dass wir uns einfach breit aufgestellt haben und dann gesagt haben, okay, wir wollen noch eine Stellschraube auch drehen, auch was den Bereich dann drumherum angeht, was im athletischen Bereich ist, weil wir auch da nochmal gesagt haben, wir wollen die nächsten Schritte gehen, wir haben ein bisschen eine andere Überzeugung oder wollen einen anderen Weg gehen als Verein oder der Verein es auch dann getragen hat oder entschieden hat. Und deshalb war es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass wir so zusammengekommen sind.
Und was war für dich die persönlich größte Herausforderung bei diesem Switch dann vom Co-Trainer wieder zum Cheftrainer? Ist ja nicht ganz einfach, gerade wenn man schon so viele Jahre dabei ist.
Es ist natürlich ein Riesenvorteil, dass ich die Spieler samt ihrer Persönlichkeit sehr, sehr gut kenne und wir ein sehr enges Vertrauensverhältnis haben. Und dann war es mir aber wichtig, dass ich nicht von heute auf morgen dann mich als Persönlichkeit und als Mensch verändere. Natürlich bringt die Rolle als Cheftrainer nochmal andere Dinge mit, weil letztlich muss man dann oder muss für die Entscheidung, die man trifft, dann auch gerade stehen und es trägt sie nicht nur mit, sondern entscheidet sie dann auch. Aber da habe ich mich nicht verändert und es war mir auch ganz wichtig, dass die Spieler nicht spüren, dass ich anders werde oder jetzt den dicken Max mache, wie man so schön sagt, sondern dass es um eine inhaltliche Überzeugung geht und das hat die Mannschaft schnell gespürt. dass wir aber auch trotzdem klar und kompromisslos auch in unserer Art und Weise sein wollen. Wir haben eine genaue Vorstellung davon, wie unser Fußballspiel aussehen soll, aber vor allem auch, wie das Miteinander einfach aussehen soll. Und das haben wir versucht, dann auch gemeinsam mit unseren Führungsspielern, so einen Kreis von 9 Führungsspielern dann auch entwickelt, die sich sehr, sehr intensiv miteinander beschäftigt haben, aber auch mit unserer Mannschaft beschäftigt haben. Und das hat mir als Trainer natürlich die Arbeit extrem leicht gemacht, wenn man merkt, wie den Jungs der Verein auch am Herzen liegt.
Lars hat das erste Spiel unter eurer Leitung schon dann angesprochen beim KSC, 3-1 Sieg, und da war dann direkt eine andere Handschrift auch zu erkennen. Was war euer Ansatz?
Der Ansatz war definitiv, über eine gewisse Art von Klarheit zu kommen, was das Spiel gegen den Ball angeht. Sprich, wir haben auf die Viererkette wieder umgestellt, haben da einfach das Gefühl gehabt, dass es der Mannschaft die maximale Sicherheit dann auch gibt für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen lassen wollen, und haben es dann klar kommuniziert und auch trainiert, in welchen Höhen wir pressen wollen und wie wir uns zu verhalten haben. Und es war ehrlicherweise komplett runtergebrochen auf einfache Basics, die aber der Mannschaft eine Handlungsorientierung gegeben haben, oder der Mannschaft, die gespürt hat, und die Mannschaft hat dann gespürt, okay, das ist meine Aufgabe, die erledige ich, und dieses Gefühl von Nähe, wenn man kompakt verteidigt, das gibt einem Selbstvertrauen. Wenn du das Gefühl hast, okay, egal was passiert, links und rechts ist einer da, der mir hilft, der mich unterstützt. Und das war uns wichtig, am Anfang dieses Gefühl zu schaffen von einfach einer Verbundenheit. Und das haben wir dann versucht, dann auch über, neben all der individuellen Qualität, wenn ich jetzt an Karlsruhe denke und Dompe da seine Momente einfach hatte, weil er ein unglaublicher Spieler ist, das hilft natürlich genauso wie das Gefühl einfach dieser engen Verbindung, die wir miteinander haben.
Waren dir diese Momente, die mit den Spielern hattest, dass Dompe zum Beispiel noch irgendwie eine andere Ansprache brauchte, von Anfang an klar? Er hat in dieser Saison 25 Scorerpunkte gesammelt und 21 fallen unter deine Regie. Also du sprichst das Spiel gegen Karlsruhe auch an. Hast du ihn da dann gleich gepackt? War das klar, dass du, welche Schritte du da vornimmst mit den Spielern?
Also für mich war es, oder für uns im Trainerteam war es auf jeden Fall klar, dass wir über den individuellen Ansatz, was die Persönlichkeit jedes einzelnen Spielers angeht, dass wir darüber erfolgreich sein wollen. Und das ist ja das, was ich jetzt eben auch schon gesagt habe, dass wir einfach, sowohl ich, aber vor allem natürlich auch Luik und Richie, sehr, sehr viel Zeit dann auch mit den Jungs investiert haben, ob es da mal ein gemeinsames Abendessen ist oder nochmal ein Anruf zu später Stunde. Es war einfach eine sehr, sehr enge Verbindung, die wir miteinander haben. Und bei all dem ist mir aber trotzdem wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht vorher so war, dass Steffen oder wir als Trainerteam eine schlechte Verbindung zur Mannschaft hatten, weil das natürlich so klingen kann, dass man sagt, okay, jetzt hinterher lief es dann besser als vorher. Aber wir haben es einfach anders gemacht, weil wir davon überzeugt waren. Und deswegen ist es ein schönes Gefühl, auch mit den Statistiken jetzt beispielsweise von Jean-Luc oder auch mit dem Moment dann in Karlsruhe, als er dann nach dem ersten Tor auch dann zu uns kam. Das war einfach das spürt man einfach, das ist einfach eine gewisse Art und Weise von Liebe, die wir dann miteinander haben, und trotzdem auch mit einer Konsequenz in all den Entscheidungen, die wir treffen, dass es halt keine Wohlfühloase ist, sondern wir wollen erfolgreich sein, aber wir sind halt davon überzeugt, dass wir so erfolgreich sein können.
Du hast jetzt auch viel über die Art und Weise gesprochen, wie ihr Fußball spielen wolltet, wie ihr mutig agieren wolltet. Einer, der dich in der Zeit vorher auch geprägt hat beim HSV, den wollen wir jetzt einmal hören.
Moin nach Hamburg, lieber Merlin. Ich habe gehört, du bist im Podcast. Jetzt natürlich offiziell für alle HSVer. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich war dabei mit der ganzen Familie. Wir haben uns das alles angeschaut, alle Bilder angeschaut. Und war wirklich schön zu sehen, wie ihr euch gefreut habt, von ganzem Herzen. Und das habt ihr euch verdient. Und es war wirklich, wirklich sehr, 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 sehr emotional und schön. Jetzt natürlich von meiner Seite auch eine Frage für dich. Du weißt ja, wir hatten einen Korb in unserem Büro. Ich weiß nicht, ob er den noch hat. Aber jetzt wollte ich mal von dir wissen, oder vielleicht auch die Zuhörer wollen gerne wissen, wer ist der bessere Basketballer von uns? Wer hat die meisten Spiele in unserem Büro gewonnen? Weil neben der Arbeit haben wir ja ab und zu auch noch ein bisschen Fußball gespielt. Darum viel Spaß und liebe Grüße aus München.
Ja, Tim Walter.
Stark, stark, stark. Ja, freut mich natürlich sehr, ihn mal wieder zu hören. Sind natürlich permanent im Austausch, weil, wie schon angesprochen, verbindet mich dann auch mit Tim mehr als dann nur die Arbeit, die hier dann stattgefunden hat. Und ich werde ihm auch immer wieder oder für immer einfach dankbar sein, dass er damals gesagt hat, okay, ich nehme halt einen Jungen mit in mein Trainerteam, der schon im Verein war, der nicht aus seinem eigenen Team dann im ersten Moment kam und dass er da gesagt hat, alles klar, wir versuchen das und für uns alle dann am Ende so eine Erfolgsstory wurde, das ist einfach sehr, sehr schön. Und Tim ist ein absoluter Anführer, ein absoluter Leader, was die Mannschaft angeht, was das Trainerteam angeht. Und da habe ich mir sehr, sehr viel von ihm abschauen können, sehr, sehr viel notiert. Bin, glaube ich, die ersten anderthalb Jahre habe ich permanent einen Schreibblock einfach mitgehabt, bei jeder seiner Ansprachen, bei jedem Meeting, weil ich mir einfach sehr viel von seiner Fußballidee natürlich abschauen konnte, aber vor allem auch mit der Art und Weise, wie er einfach kommuniziert und mit welcher Überzeugung er auch durchs Leben einfach geht. Und die Überzeugung hat er auch beim Basketballspiel gehabt. Also wir haben es war ein Geschenk dann von Jule an Tim, ein LA Lakers Korb, aufgrund auch der Reise, die wir damals gemeinsam machen konnten. Und der hing dann immer im Büro und zwischen all den Videoanalysen und Planungen, die wir dann vorgenommen haben, gab es dann das ein oder andere Duell. Ich würde Tim natürlich niemals jetzt schlecht dastehen lassen, deswegen waren es immer sehr schöne Duelle. Aber das Schöne ist ja auch, wenn man gegen Tim Walter einen Wettkampf gewinnt, dann ist ja alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse, deswegen musste man da mal ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze gestaltet. Aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß und es war auf jeden Fall eine unvergessliche Zeit gemeinsam.
Euch verbindet ja auch der Ehrgeiz. Ich kann mir gut vorstellen, dass da so einige Partien gab.
Absolut. Das war dann, egal ob es dann Basketball war, wo ich dann häufig, wenn man so sagen darf, das glücklichere Händchen hatte, gab es dann aber auch andere Dinge, ob es jetzt im Tischtennis ist, wo er wirklich ein guter Spieler ist, ob es im zwei Kontakte hochhalten ist, wo er ein super Füßchen einfach hat, oder ob es beim Backgammon-Spielen war, wo er ein absolutes Brain ist und uns alle permanent abgezogen hat. Das waren schon viele Wettkämpfe, die wir gemeinsam erlebt haben. Und ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr ehrgeizig, auch von sich sehr überzeugt. Aber umso schöner ist es dann auch, wenn man vielleicht mal das eine oder andere Duell dann gegen ihn gewinnen kann.
Wie wichtig sind solche Trainer intern Sachen jetzt auch gewesen? Ihr habt jetzt auch eine verschworene Gemeinschaft mit Loic und mit Richie gehabt, das hast du schon angesprochen, auch mit den anderen, wollen keinen vergessen, auch Sven und die anderen aus dem Staff. Aber genau sowas macht es dann wahrscheinlich auch aus, kann ich mir vorstellen, dass sowas bei all der Arbeit und dem Fleiß dann nebenbei auch noch läuft. Und wie habt ihr das in der aktuellen Konstellation so? Was gibt es dafür? Für Rituale, für Sachen.
Also, es war auf jeden Fall so, dass mir die Zeit mit Tim gezeigt hat, dass es halt nicht nur Arbeit ist und man morgens kommt und abends nach Hause fährt, sondern dass eine Verbindung, wenn man sie untereinander aufbaut, dann auch sehr, sehr stabil ist, um halt auch Momente zu erleben, wie jetzt beispielsweise die verlorenen Relegationen, die einfach gemeinsam stärken. Und wir haben im Trainerteam damals, um dann nochmal kurz auszuführen, dann auch mit in der Zeit mit Tim einfach auch extrem viel außerhalb vom HSV gemacht. Wir haben die Klassikos beispielsweise besucht, sowohl in Barcelona als auch in Madrid, haben im Sommerurlaub teilweise dann verbracht und hatten immer wieder Momente, wo halt der Fußball nicht im Mittelpunkt stand. Natürlich wird nur über oder viel über Fußball gesprochen, aber jedes einzelne Abendessen, was wir in Hamburg hatten, das hat einfach mir Tim gelehrt, das entwickelt was bei Menschen und das sorgt auch dafür, dass man dann noch besser gemeinsam zusammenarbeiten kann. Und das habe ich natürlich auch versucht, jetzt in meine Cheftrainerarbeit mitzunehmen. Deswegen haben wir immer noch das Ritual, dass wir Basketball spielen, ist dann häufig immer das letzte, kurz vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel oder zum Heimspiel, ruft unser Videoanalyst Eduard Riesen dann alle zusammen und wir spielen dann um Spaßbeiträge, 2-3 Euro, aber einfach, dass das Verlieren noch ein bisschen wehtut. Nebenbei läuft dann immer noch mal ein bisschen Fußballmusik, häufig auch die Hymne vom kommenden Gegner, um so ein bisschen so ein Ritual zu schaffen. Und das sind einfach schöne Momente, weil wir alles am Ende irgendwie auch kleine Jungs sind, die einfach Spaß an dem haben, was sie machen.
Stichwort Hymnen von anderen Gegnern, Olilien, Olilien. Das war nämlich dann die nächste Partie. jetzt von der Reise, als du übernommen hattest, 2:2 gegen damals sehr starke Darmstädter, einen richtigen Lauf, und danach folgte ein Unentschieden in Ulm in einer ganz schwachen ersten Hälfte, nicht mal einen Torschuss abgegeben, 1:1 dort und dann zum Abschluss vor der Winterpause das 5:0. Gleichbedeutend mit der Entscheidung, dass es in der Konstellation so weitergehen wird. Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ja, dass auch die Momente gegen Darmstadt, wo es ein abwechslungsreiches Spiel war, aber vor allem auch in Ulm, mich als Trainerpersönlichkeit und auch, glaube ich, im Standing sowohl in der Mannschaft als auch im Verein dann nochmal sehr geprägt haben, weil die Reaktion jetzt auf die erste Halbzeit beispielsweise in Ulm war, glaube ich, dem Verein, Stefan und Klaus, schon wichtig, dass sie dann sehen, das ist jetzt nicht der Trainer, der dann sagt, wie toll jeder Einzelne ist und was die Stärken von jedem Einzelnen sind, sondern dass es auch darum geht, ja, eine Mannschaft dann zu führen, beziehungsweise führen zu können in den Momenten, wo es dann halt nicht so gut läuft. Und das haben wir einfach auch im Nachgang des Ulm-Spiels, was einfach eine prägende Woche auch dann für unsere Zusammenarbeit jetzt über die kommenden Monate auch gewesen ist. Das haben wir einfach da gut getan und es war sehr kritisch, wie wir mit der Mannschaft umgegangen sind. Es war aber auch sehr kritisch, wie die Jungs untereinander sich den ganzen Dingen gestellt haben. Und es war natürlich ein absolutes Märchen, dass du weißt, okay, beziehungsweise Loic und ich wussten, wir müssen das Spiel gegen Ulm abhaken, wir müssen jetzt gegen Fürth das Spiel gewinnen. Dann haben wir einen Punkteschnitt, der sich definitiv mit dem 2-Punkte-Schnitt dann aus den 4 Spielen dann auf jeden Fall sehen lässt. Aber vor allem muss es eine überzeugende Art und Weise sein, gerade nach dieser ersten Halbzeit in Ulm. Und wenn du dann nach, keine Ahnung, 13 Minuten, 14, 15, 3-0 führst, dann da musst du dich ja schon kneifen und denkst, dass was soll das hier alles werden? Und das war so ein Moment, wo wir hinterher gesagt haben und auch am nächsten Tag, als es dann auch für uns offiziell wurde, wo wir gesagt haben, okay, irgendwie scheint da vielleicht ein Fußballgott zu sein, der gesagt hat, Jungs, gebt Gas, arbeitet und den Rest, den mache ich so ein bisschen. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest.
Wie hast du persönlich die 4 Wochen erlebt? Also hast du immer das große Ganze von Tag 1 an, ja, also den Club an erster Stelle gestellt und zugleich, stelle ich es mir vor, also Hand aufs Herz, persönlich auch eine besondere Situation, weil du weißt, da geht es halt auch um eine Zukunft als Cheftrainer.
Absolut. Und für mich war gar nicht so sehr entscheidend, Zukunft als Cheftrainer oder nicht, sondern für mich war es eher, es ist halt der HSV und es wird für immer die, ja, besonderste Station meiner Trainerkarriere sein. Mit all dem, dass ich brutal Bock habe, mich selber herauszufordern und noch ganz, ganz viele schöne Momente auch in meiner Trainerlaufbahn dann zu erleben, die ob im Inland, im Ausland sein werden, wie auch immer, das weiß jetzt noch keiner. Aber der HSV wird halt immer mein Verein sein. Und mit all der Professionalität, die ich dann auch in meiner Arbeit habe und auch gut switchen kann, ist es trotzdem der Verein, wo ich halt früher zu einem Auswärtsspiel gefahren bin und wo ich, ja, wie Gerrit vorhin schon erzählt hat, dann ganz, ganz besondere, eine ganz, ganz besondere Beziehung zu haben. Und deshalb haben Loic und ich uns natürlich extrem unter Druck gesetzt und sowohl für die Interimsphase gesagt, wir wollen alles aus uns raus und dass wir uns nichts vorwerfen lassen können, dass selbst wenn es am Ende nicht klappt, dass wir weitermachen dürfen, dass wir für uns klar sind. Und diese Klarheit dann auch im tagtäglichen Handeln zu haben, die hat mir Selbstvertrauen gegeben, die hat mir auch geholfen, dann gewisse Entscheidungen zu treffen. Aber trotzdem, ja, ist es sicherlich auch dann etwas, was einen, ja, beschäftigt und wo man weiß, okay, jetzt zählt's halt, Junge, jetzt musst du abliefern, jetzt musst du da sein. Und da hat natürlich auch die Phase im Februar geholfen, weil es mir da nicht so gut ging und ich damit nicht so gut klarkam, wie jetzt dann zu der Zeit dann im November beziehungsweise im Dezember.
Wenn wir jetzt auf die nächste Zeit kommen, da stand dann ja die Entscheidung fest, du hast die Aufgabe weitermachen dürfen und es gab dann die Planung für die Rückrunde. Wenn wir da einmal draufschauen, was hast du dir damals dann konkret für die Rückrunde vorgenommen? Wie bist du die Kernaufgaben angegangen und wie liefen die Planungen dann auch zum Beispiel ins Kurztrainingslager gleich nochmal Anfang Januar zu gehen?
Genau, für uns war, oder in der Rollenverteilung, wie wir sie im Trainerteam haben, sind wir auch relativ klar. Das heißt, für mich galt es dann so rund um die Weihnachts- beziehungsweise vor allem um die Zeit dann um Silvester, wo wir in Dänemark waren, wo es immer eine schöne Auszeit ist, in Dänemark zu sein, war für mich wichtig, etwas zu entwickeln, was sich weniger damit beschäftigt, wie gewinne ich ein Fußballspiel, welche inhaltlichen Aufgaben habe ich, sondern ich wollte etwas entwickeln, was der Mannschaft einfach Halt gibt und eine absolute Überzeugung gibt für das, was wir tun. Und das ist ja auch, am Anfang haben relativ viele Menschen davon gesprochen, warum soll jetzt der Co-Trainer etwas schaffen, was er, wo er doch all die Jahre das schon mitverbockt hat. Und ich habe eine ganz andere Perspektive drauf gehabt, weil ich wusste, aus all den Jahren, die ich hier sein darf, konnte ich halt maximal die Schlüsse ziehen. Und eine Niederlage oder eine Saison, wo man sein Ziel nicht erreicht hat, ist am Ende nur negativ, wenn du halt nicht draus lernst. Und für mich war ganz klar, ich will etwas kreieren, ich will etwas schaffen, gemeinsam mit der Mannschaft, was ihnen Halt gibt und was eine Orientierung bietet. Und dann bin ich relativ schnell auf diese 136, auf dieses 136 gekommen, was wir dann gemeinsam einfach mit der Mannschaft entwickelt haben. Und das war für mich etwas, was mir selber auch Orientierung gegeben hat und was mir eine Sicherheit gegeben hat. Und auf der anderen Seite hat ja die inhaltliche Ausarbeitung von Richie und Loic natürlich extrem dazu beigetragen, dass wir sehr, sehr verlässlich dann auch in jeder Spielphase agieren konnten, in jeder Trainingseinheit agieren konnten. Und es war eher so ein Moment, Interimsphase, alles klar, jetzt haben wir uns das Go abgeholt, jetzt dürfen wir voll rein. Und dann ging es ab dem ersten Tag eigentlich in sehr, sehr positive Richtung.
Kannst du noch einmal ausführen, was es genau damit auf sich hat? 1-3-6, einmal waren es 136 Tage bis zum letzten Spieltag, aber die Zahlen stand auch noch für andere Sachen.
Genau, also es ging darum, dass wir in einer Meisterschaft oder in einem Ligabetrieb hast du ja am Ende kein Finale, auf das du hinarbeitest. Aber ich wollte etwas schaffen, was den Jungs vermittelt. Es ist nicht mehr eine ganze Saison, es ist eine halbe Saison und es lohnt sich jeden Tag alles dafür zu tun. Es geht nicht darum, am 10. oder 18. Mai motiviert zu sein, sondern jetzt am heutigen Tag alles dafür zu tun, dass man gemeinsam erfolgreich am Ende sein kann. Und dann haben wir im Trainerteam, aber auch mit unserer Sportpsychologin Chiara dann daran gesessen, was kann auch jede einzelne Zahl dann bedeuten. Und die 136 steht für die Anzahl der Tage von dem ersten Tag, wo wir angefangen haben im neuen Jahr, bis halt zum letzten Spieltag. Die 1 steht dann runtergebrochen für diesen Fokus im Hier und Jetzt zu sein, also jeden Tag einen Schritt zu gehen, ein Ziel zu haben, ein Step einfach besser zu werden. Die 3 steht für unsere Grundsätze, sprich für ja die einfach die Überzeugung, dass unser Training soll unsere Identität abbilden. Das heißt, das Training hat sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam einfach einen ganz, ganz hohen Stellenwert, weil es darum geht, wirklich so zu trainieren, wie wir auch Fußball spielen wollen. Und da hat Riesenkompliment dann an Loic und an Richie, wie sie das Ganze auch dann nicht nur vorbereitet haben, sondern vor allem auch gestaltet und durchgeführt haben. Die 3 steht auch für Zusammenhalt, weil es am Ende nur geht, wenn alle in eine Richtung marschieren und jeder auch seine Rolle kennt. Und es waren auch harte Entscheidungen, wenn wir jetzt gleich nochmal auf die Rückrunde zu sprechen kommen, die wir dann treffen mussten und die jeden Einzelnen dann auch, oder jedem Einzelnen auch alles abverlangt hat. Und für eine absolute Überzeugung, dass wir am Ende aufsteigen. Und es war für mich, und das habe ich der Mannschaft auch am Anfang gesagt, zu Rückrundenbeginn, es ist für mich keine Frage, ob wir aufsteigen, sondern nur wann und wie. Und das habe ich so, wie ich es gesagt habe, auch dann wirklich gelebt und gemeint. Und das war die 3 und die 6 steht so für den oder stand für den Countdown für dieses Commitment, also klare Handlungsziele zu haben, dass das Me zum We wird, also dass man quasi das M umdreht, so von dieser eigenen Ich-Sicht auf das Gemeinschaftliche und einfach zu wissen, mit welchem Anspruch mache ich was. Und das ist für mich als Trainer ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Da wird es auch immer sein, dass man natürlich, du kannst einen Pass von A nach B spielen oder du kannst halt den Pass mit dem höchstmöglichen Anspruch von einem Ort zum anderen spielen. Du kannst aber genauso auch, mit welchem Anspruch bereitest du dich aufs Training vor, mit welchem Anspruch ernährst du dich, mit welchem Anspruch bereite ich die Videoanalysen vor oder auch für mich als Trainer, mit welchem Anspruch versuche ich in bei der Pressearbeit oder in einem Interview dann auch Dinge zu verkörpern. Und das haben wir uns geschworen, auch mit der Unterschrift dann auf diesem 136-Plakat, dass wir das halt mit maximalem Investment einfach tun wollen. Und es freut mich natürlich sehr, dass sich A, alle dran gehalten haben, aber vor allem, dass die Jungs auch gemerkt haben, okay, das, was der Trainer vorne erzählt, da steckt doch ein bisschen was hinter, was uns hilft.
An welchen Punkten hast du gemerkt, dass das so die Mannschaft, dass es der Mannschaft geholfen hat. Also, dass das wirklich war, das hat sie auch zum gewissen Teil gebraucht, genau so ein Commitment dann auch. Oder gab es auch am Anfang welche, die gesagt haben, oh ja, jetzt, wir committen uns auf ein paar Zahlen, aber so, dann kann ich nichts anfangen. Vielleicht gab es die ja auch.
Genau, und das ist ja auch völlig normal, dass du bei einer Gruppe von 30 Spielern oder plus Staff bei 45 Menschen, dass nicht jeder sofort sagt, alles klar, Merlin, das ist eine super Idee und ich lebe das total. Und deshalb hat jeder auch da seine unterschiedlichen Stadien einfach gehabt, wann er vielleicht dann auch wirklich das mit einer Überzeugung auch gelebt hat. Der eine früher als der andere, was auch völlig okay ist. Und du spürst dann aber trotzdem, dass durch diese Unterschrift auf dem Plakat jeder wusste, okay, auch wenn ich vielleicht mal nicht spiele, und wir haben ja beispielsweise im Trainingslager im Winter auch mit jedem Spieler einzeln gesprochen und haben ganz provokant auch gefragt, wie verhältst du dich, wenn du nicht spielst? Wie verhältst du dich, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, aber du nicht daran beteiligt bist? Und das waren sehr, sehr wichtige Gespräche, und da haben die Jungs auch gespürt, dass es uns Trainern, uns geht es halt wirklich nur um das große Ganze. Mir ging es nie um Einzelschicksal, mir ging es nie um meine Person. Und es ist schön, jetzt im Nachgang zu lesen, der Hamburger Junge führt den HSV wieder in die Bundesliga. Aber das ist nie was ich für mich selber beanspruchen würde, dass ich jetzt hier der entscheidende Faktor bin, dass wir es geschafft haben. Sonst war eine gemeinschaftliche Leistung, die einfach sehr, sehr gut war. Und so hat jeder Einzelne einfach gespürt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Vielleicht der eine früher, weil er dann Tore geschossen hat, die den Unterschied gemacht haben, oder jetzt ein Spieler dann das Vertrauen gespürt hat vor einem anderen Spieler, dann hat er es vielleicht ein bisschen früher gelebt. Aber wenn ich jetzt an Lukas Poreba als Beispiel denke, weil es ein super passendes Beispiel ist, der wirklich verdammt oft von mir auch, um es auf gut Deutsch zu sagen, auf die Fresse bekommen hat, weil er nicht gespielt hat, weil er nicht berücksichtigt wurde, in Nürnberg aber abgeliefert hat und vor allem auch gegen Ulm auf einer ungewohnten Position brutal abgeliefert hat, dann war das für mich einfach, dass ich hinterher gespürt habe, für mich, weiß nicht, ob es ihm genauso geht, dass er sehr, sehr viel schlucken musste, aber am Ende auch dafür belohnt wurde, dass er es halt getan hat. Und das freut mich dann einfach sehr für unseren gemeinsamen Weg.
Ihr habt immer wieder diese Art und Weise von Visualisierung genutzt und auch Motivationstricks angewendet. Ich kann mich noch erinnern, direkt nach Karlsruhe, nach dem 3:1-Sieg, war in der Mixzone die Rede davon, ja, der hat ein geiles Motivationsvideo gezeigt. Da waren Karriere-Highlights von uns Spielern. Auf einmal hat Hefti gegen Ronaldo gespielt. Später gab es auch mal eine Wäscheleine in der Kabine, wo die Kinderfotos aufgehangen waren und Babyfotos, um sie daran zu erinnern, hey, ihr habt das Ziel als kleiner Butschi, ihr wollt Bundesliga spielen und da wollen wir auch hin. Wie wichtig waren diese Aspekte für eure Arbeit, und kann man das Rad da vielleicht auch überdrehen? Also ihr habt euch so viele Gedanken zu jedem einzelnen Spiel gemacht, also wie habt ihr das entschieden, ob ihr es macht und wie ihr es macht?
Es war eine absolute Bauchentscheidung, weil das, glaube ich, wichtig ist für mich als Trainer. Ich will nichts verkaufen, was ich nicht fühle, sondern es soll bei mir von innen herauskommen. Und deshalb habe ich mir am Anfang viele Gedanken gemacht, auch was man alles machen kann. Aber wir haben bei weitem nicht alles genutzt, was wir uns an Gedanken gemacht haben, sondern es muss dann auch zur jeweiligen Situation passen. Und das war mir wichtig, dass die Jungs halt spüren sollen, das ist jetzt nicht so der Trainer, der macht jetzt wieder was, was erzählt er jetzt, sondern es war dann sehr genau auch getimed, zu welchen Spielen, zu welchen Momenten auch dann Dinge passend sind. Und sicherlich war ein großer Baustein, dass wir am Anfang die Jungs an ihre Stärken erinnert haben, ja, auch mit den Plakaten, die sie selber entworfen haben, dann auch zu sich jeweils mit den Stärken, wie sie den Mitspieler sehen, die dann ja in der Kabine einfach an jedem Spind hingen, um dann auch einfach nochmal sich klar zu machen, was man für eine Qualität auch einfach in der Mannschaft hat. Das war sicherlich ein großer Baustein, gerade zu Beginn, und danach ging es einfach nur darum, ja, im besten Fall Leistung zu optimieren, beziehungsweise auch was freizusetzen, was einfach ein stärkeres Band ist zwischen Mannschaft untereinander, Mannschaft Trainer, Mannschaft Verein. Und das hat mir großen Spaß gemacht, weil ich auch selber so funktioniere und auch das Gefühl hatte, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass halt die Mannschaft damit gut klarkommen kann. Und das wird sich immer wieder verändern, auch in meiner Trainerzukunft, dass es nicht, hier wird nichts kopiert oder hier wird auch nicht versucht, irgendwas dann künstlich zu erzeugen, sondern es soll aus dem Inneren herauskommen, weil nur wenn es von innen herauskommt, dann ist es halt auch stark genug, um Widerstände zu überwinden.
Muss von innen kommen und zum richtigen Zeitpunkt. Rückrundstart verlief super, da ging es aber auch gegen die Großen. Also waren spektakuläre Spiele, ich erinnere mich da an Berlin 3:2. Dann ging es gegen Münster und Regensburg, vor allen Dingen dieses Spiel in Münster. Kleiner Gegner, kleines Stadion, Freitagabend, schlechter Rasen. Keine gute Bilanz in den letzten Jahren in diesen Szenarien gehabt, und ihr seid da hingefahren und du hast genau das benutzt, um die Mannschaft zu kitzeln. hast das Doku-Team mitgenommen. Wird ja eine Doku, wurde ja produziert über die letzten Jahre, die jetzt bald erscheint im Spätsommer. Die wollten eigentlich gar nicht mit und du hast gesagt, ihr könnt es jetzt heute umdrehen und die fangen es ein. Ja. Wie wichtig war diese Partie? Weil es ist am Ende ja voll aufgegangen. Ja. Also das war auch so ein persönlicher Moment, wo ich auf der Bühne dachte, ja, dieses Jahr ist es vielleicht wirklich soweit.
Ja, und das hat man dann auch hinterher gespürt, als noch so die Worte im Kopf, die Davy dann nach dem Spiel in der Kabine gesagt hat, dass das halt genau die Momente sind, die am Ende dafür sorgen werden, diese Spiele zu gewinnen auf diese Art und Weise, die den Unterschied machen können. Und ja, es war so, dass ich mit dem Doku-Team dann einfach generell einen sehr guten Austausch habe und sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Aber ich dann da eingefordert habe, kommt nicht nur nach Berlin und seid gegen Köln da, sondern der Moment, wenn wir halt auf einem bescheidenen Fußballplatz in Münster spielen, nicht vor 70.000, sondern vor ein paar weniger Zuschauern, dann trotzdem da zu sein und den Jungs die Bedeutung und die Wertschätzung auch diesem Spiel gegenüber zu liefern, das war mir sehr wichtig. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht dafür ausschlaggegeben gewesen sein, dass wir das Spiel dann am Ende gewonnen haben, aber es waren einfach kleine Schritte und natürlich passend fürs Doku-Team kann man auch schon vorwegnehmen, dass zu dem Spiel ja auch John Luke dann zu spät gekommen ist, weil er noch einen falschen Ablaufplan gesehen hat. Und es war aber ganz passend, dass wir in der Spielbesprechung eigentlich nur ein Bild hatten, was ich den Jungs gezeigt habe. Und es war von einem Skateboarder. Und wir haben ja mit Otto Stange auch einen Skateboarder bei uns im Team. Und es war ist eine Collage, die halt einen Skateboarder zeigt, der abspringt und halt 100 Mal auf die Fresse fliegt, wenn man so sagen darf, hier bei euch. Und die Collage war so prägnant, weil am Ende hat er es halt geschafft, dann auch diesen Sprung, den er sich vorgenommen hat, zu stoppen. Und das war das Beispiel einfach auch für das Spiel, für diese Geduld. Egal was passiert, es kann noch sein, dass wir Hunderte von Chancen haben, aber sie nicht nutzen werden. Aber es geht darum, immer weiter zu machen, bis es am Ende halt belohnt wird. Und dass es natürlich so dramatisch dann wird mit dem Elfmeterpfiff dann auch so kurz vor Schluss, das habe ich mir nicht gewünscht. Aber ich habe mich für die Jungs einfach sehr gefreut, dass sie gespürt haben. Und Meffo hat es ja hinterher auch gesagt, dass diese Geduld, dass das noch nie so häufig gehört hat, das Wort, und dass sich das dann auszahlt, ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja, Geduld war das Wort der Woche, hatte er gesagt, hat er nie so häufig gehört, genau. Was sind weitere Schlüsselmomente so der Rückrunde, die dir in den Kopf kommen, wo man merkt, okay, da haben wir jetzt diese Entwicklung genommen, wir haben diese Geduld gezeigt, jetzt in diesem einen Fall Münster?
Sicherlich auch das von dir angesprochene Spiel dann in Regensburg, weil jeder dann gesagt hat, okay, dann gewinnen wir das auch noch, und auf einmal gewinnst du es nicht und bist eigentlich spielbestimmt, hast dann aber den Moment, dass du, was immer passieren kann, auch mal einen Elfmeter nicht nutzt, kommst dann aber trotz der gelb-roten Karte dann auch zurück. Und da aber nochmal klar zu ziehen, was es eigentlich heißt, also was auch die Verantwortung von jedem Einzelnen ist. Wir können uns keine gelb-roten Karten erlauben, und das haben wir mit der Mannschaft klar besprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass von außen jetzt vielleicht viel geredet wird und von außen uns viele Menschen dann auch absprechen, dass wir es halt schaffen können. Und das schweißt natürlich brutal zusammen. Und deswegen bin ich ehrlicherweise so froh gewesen über jeden Einzelnen, der gesagt hat, ja, sie verkacken es wieder. Weil wir diese Zweifel einfach komplett in Energie umwandeln konnten, weil wir uns nicht darauf fokussiert haben, was von außen über uns gesagt wird. Aber wir haben es natürlich dann auch mit der Mannschaft gut nutzen können oder auch für uns selber nutzen können, dass wir halt einfach klar sind und wissen, wartet mal ab, wir haben noch ein bisschen was vor.
Der Teamspirit stand über allem, und dass man alles als Team annimmt, deswegen auch die Entscheidung, nochmal nach Mallorca zu fliegen, ungewöhnlich, mitten in der Saison nochmal für ein paar Tage. War das der Hauptgrund?
Genau, wir haben an dem Tag nach dem Fürth-Spiel Stefan, Klaus und Erik unsere Ideen präsentiert, auch für die Rückrunde, weil wir uns natürlich gut vorbereitet haben, auch auf das Gespräch. Und in diesem Gespräch haben wir schon klar gesagt, dass wir kurz vor dieser ganz heißen Phase am Ende der Saison auf jeden Fall nochmal ein Kurztrainingslager machen wollen. Ich habe dann gesagt, mir ist der Ort oder das Land völlig egal, aber es soll kein typisches Trainingslager sein, sondern ich möchte einfach, dass die Jungs abends auch nochmal gemeinsam essen gehen können, vielleicht ein paar andere Gedanken haben, weil jeder, wenn man auch auf die unterschiedlichen Geschichten unserer Spieler dann auch schaut, die einen sind kürzer im Verein, aber viele sind auch verdammt lang dabei. Und wenn du am Ende einer Saison es dann nochmal schaffst, dann nochmal auszubrechen aus dieser Gedankenwelt mit positiven Gefühlen auch dann das Ganze angehst, dann haben wir gesagt, das ist eine super Sache und da auch riesen Dank nochmal an den Verein und auch an alle, die dann mitgewirkt haben, das Ganze dann auch umzusetzen. Das ein absoluter Erfolg war, unter fantastischen Bedingungen zu arbeiten und uns auch allen einfach nochmal viel gegeben hat und vielleicht war für den einen die Motivation nicht nur einmal nach Malle, wie man so schön sagt, dann im Jahr zu fahren, sondern vielleicht auch häufiger, auch wenn wir natürlich ganz anders untergebracht waren, als dann vielleicht der ein oder andere jetzt den Song nochmal aus hat klingen lassen. Und für den anderen war es einfach so, dass er einfach gespürt hat, die Sonne, die tut dem Körper gut, das setzt ein bisschen was frei, es schweißt uns als Team zusammen, wir konnten nochmal die Zeit sehr nutzen und es war auf jeden Fall auch ein Grund dafür, dass wir am Ende einfach diese Einheit einfach wirklich waren und nicht nur davon gesprochen haben.
Wir haben ja einige im Team, die auch schon einige Jahre dabei sind und den Grundstock auch bilden, auch als Führungsspieler, als jemand, der auch was sagt und auch schon was mitgemacht hat. Wie haben diese Spieler das eigentlich aufgenommen, diese ganzen ja schon besonderen Dinge und andere ganz Herangehensweise in dieser Rückrunde?
Sehr, sehr offen, sehr, sehr positiv und das habe ich auch schon mehrfach betont, dass die das Vertrauen, was die Spieler mir und unseren Ideen gegenüber entgegengebracht haben, das natürlich die absolute Basis war, dafür auch dann erfolgreich zu sein. Und wir haben diese Führungsspielergruppe dann auch permanent natürlich in unsere Entscheidung mitgenommen. Es gab Dinge, da haben wir sie entscheiden lassen. Es gab auch Dinge, wo es einfach nur darum ging, sie vorher zu informieren, dass sie es einschätzen können, auch was für Ideen dahinter stecken. Und diese Zusammenarbeit war ja von höchstem Vertrauen geprägt, von auch einer Überzeugung, dass jeder auch seinen Teil zu beitragen kann. Und am Ende haben es die Jungs einfach auch geschafft, dann diese individuellen Schicksale, ob dann positiv oder negativ, dann auch in die richtige Bahn zu lenken. Wenn ich jetzt an Bascho denke als Kapitän, der seinen Stammplatz dann verloren hat im Laufe der Rückrunde und wo wir hinter verschlossenen Türen auch sehr ehrliche und offene Gespräche auch geführt haben. Und trotzdem hat er alles dafür getan, dann auch wirklich erfolgreich zu sein. Und das Gleiche kann man dann auch sagen für Bobby und Davy, die Konstellation, dass natürlich für Bobby auch zum Ende der Saison nicht einfach war, dass er nicht gespielt hat, beziehungsweise Davy einfach brutal abgeliefert hat. Und trotzdem haben sich beide zusammen auch darauf gemittelt, okay, wir müssen das alles gemeinsam machen, weil dann hat jeder maximal davon. Und das sind nur kleine Beispiele dafür, dass die Mannschaft halt wirklich eine Mannschaft war. Und da ging es gar nicht immer darum, ob wer jetzt der Trainer ist, sondern die Jungs, die haben es für sich gemacht. Und die haben es nicht einfach nur miteinander gemacht, sondern sie haben es füreinander gemacht. Und das ist, glaube ich, das Größte, was man als Trainer erreichen kann.
Jetzt gab es direkt nach dem Trainingslager auch ein tolles Spiel in Nürnberg, 3-0. Und vieles von dem ist aufgegangen, was ihr euch auch im Trainingslager vorgenommen habt mit den anderen Beispielen. Und dann gab es aber danach doch die Delle. Heimspielniederlage gegen Braunschweig, unentschieden auf Schalke, 2-2, trotz 89 Minuten Überzahl, Heimniederlage gegen Karlsruhe. Wirst du das dann erlebt? Weil dann, das ist ja der Moment, wo dann zum ersten Mal dann wahrscheinlich auch Zweifel aufkommen, oh, war das jetzt doch alles richtig? Und wie bist du damit umgegangen?
Ich versuche immer zu unterscheiden zwischen Zweifeln und einer gewissen Art von Angst, wenn man das so als übergeordneten Begriff nimmt. Und natürlich ist man dann nervös, ist man dann denkt man, okay, was kann alles passieren, wenn die angesprochenen Spiele, es lief jetzt nicht so, wir haben auch nicht überzeugend gespielt, aber einen Zweifel hatte ich nie. Und ich hatte Respekt davor, dass man nicht alles beeinflussen kann, aber das, was für mich wichtig war, ein Zweifel an dem, was wir am Ende erreichen werden, den hatten wir nie, sondern es war für mich eher, okay, es soll halt auf die richtig harte Tour kommen und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Verein die letzten Jahre gewesen, dass es halt nicht flüssig und locker durchlief, wenn ich jetzt an den Moment auch in Sandhausen denke, aber für mich war nie die Frage, ob wir unser großes Ziel erreichen oder nicht. Und natürlich geht es dann aber nicht um mich, sondern es geht darum, wie fühlen sich die Spieler, wie fühlen sich die Jungs. Und das haben wir versucht dann auch klar anzusprechen, mit unterschiedlichsten Art und Weisen dann auch thematisiert, Einzelgespräche geführt, mit der Mannschaft geführt, in unterschiedlichen Settings, auch ob in der Kabine oder in der Mixzone, auf dem Rasen, haben wir einfach versucht dann auch da nochmal gewisse Stellschrauben auch zu drehen, die Jungs aber auch in die Verantwortung, in die Pflicht zu nehmen und ihnen halt nochmal klar zu machen, ihr werdet hier halt Zweitliga-Helden, ihr werdet hier Helden des Vereins, was diesen Aufstieg angeht, und das ist was absolut Positives. Und wenn du es halt am Ende nicht schaffst, dann ist es scheiße, dann geht aber das Leben trotzdem weiter. Das muss man ja bei all dem Ehrgeiz, den wir alle haben, dann auch sagen. Und wir können etwas gewinnen, und ich habe nie davon gesprochen, was wir alles verlieren können. Und da haben mich dann auch viele für belächelt, dass sie gesagt haben, ja, wie kann der sagen, du kannst nichts verlieren? Natürlich kannst du was verlieren. Naja, du kannst nur etwas verlieren, wenn du etwas schon gehabt hast. Und wir haben nichts gehabt, aber wir haben die Überzeugung, dass wir etwas schaffen können, was ja deutlich größer ist als das, was wir uns alle vorstellen können. Und umso schöner ist es, dass das am Ende genauso eingetreten ist.
Gab es die Zweifel denn auch in der Mannschaft? Also hast du die gespürt und konntest du sie damit oder ihr als Trainerteam das damit auffangen? Mit solchen Aktionen wie beispielsweise auch nach der Niederlage gegen Karlsruhe, wo ihr diese dreiteilige Analyse gemacht habt?
Also natürlich haben wir Einzelgespräche geführt und auch da offen drüber gesprochen, über diese Nervosität oder die Anspannung, die dann die Jungs haben, oder auch die Angst, die dann teilweise einzeln hatten, weil du eine Angst natürlich nur überwinden kannst, wenn du ihr entgegentrittst und wenn du sie nicht versuchst, dann auch zu verbergen oder nicht zuzulassen, sondern das ist auch total menschlich, wenn du vor etwas Historischem stehst, was 7 Jahre oder 6 Saisons dann nicht geschafft wurde, dann ist es doch ganz normal, dass du dann auch ein bisschen angespannter bist, als wenn Spieltag 3 ist, wo es noch gefühlt keinen interessiert. Und das haben wir einfach versucht, in die richtigen Bahnen zu lenken. Und da muss man dann einfach ein Riesenkompliment an den gesamten Verein machen oder auch an Stefan, der in dieser Woche vor dem Darmstadt-Spiel dann sehr präsent war und uns mit seiner Erfahrung einfach geholfen hat. Aber vor allem natürlich an die Mannschaft, die sehr offen dafür war und es auch geschafft hat, in Darmstadt dann den Schalter einfach umzulegen und sicherlich den, neben dem Highlight mit Ulm, den emotionalsten Sieg dann auch zu feiern.
Wir wollen einen aus dieser Mannschaft, der sehr lange auf diesen Moment hingearbeitet hat, hören.
Moin Merlin, ich hoffe, du bist wieder fit nach dem ganzen Feiern. ich sag's dir nochmal hier, auch wenn ich es dir schon 100.000 Mal persönlich gesagt habe. Ich bin einfach so dankbar, dass du uns übernommen hast, dass du uns zu diesem Aufstieg geführt hast. Vielen, vielen Dank vom tiefsten Herzen. Da haben sich die ganzen Videoanalysen und Einzeltrainings mit mir ja auch ein bisschen gelohnt, wenigstens. Jetzt kommt meine Frage. Und zwar, was war denn deine größte Niederlage in dieser Saison? Und als Tipp, ich glaube, die war gar nicht im Fußball, sondern vielleicht eher im Paddle. Liebe Grüße, viel Spaß.
Ja, Jonas Meffert, stark, ja. Unser Mittelfeldstratege.
Stark, ja. Also erstmal freue ich mich natürlich brutal über die Worte auch von Meffo, weil das habe ich der Mannschaft auch nochmal gesagt, auch nach dem Spiel gegen Ulm. Meffo hat einfach, erstens hat er das Herz am rechten Fleck und ist, glaube ich, ein absoluter Liebling von jedem Einzelnen. Und vor allem hat er aber auch als Fußballer eine Qualität, die es so nicht so häufig gibt, dann auch wirklich ein Spiel komplett sowohl mit als auch gegen den Ball zu beeinflussen und zu steuern und zu lenken. Und bin ja immer so ein bisschen mit, auf natürlich einem anderen Niveau, bei allem Respekt, dann auch so mit Busquets verglichen, weil ich den Spieler einfach geliebt habe und oft dann auch live gesehen habe. Und deswegen ist er so unser Sergio Meffo. Hat mich das so gefreut für ihn einfach, dass er das Ziel erreicht hat, weil er 4-mal in der Relegation nicht diesen letzten Schritt gehen konnte beim KSC in Kiel und dann hier beim HSV, und dass er es einfach jetzt geschafft hat, dass er Bundesligaspieler ist, das erfüllt mich einfach mit so viel Stolz und Glückseligkeit, dass die könnte nicht größer sein. Und dazu muss man einfach auch sagen, Meffo ist halt nicht nur ein richtig guter Fußballer, sondern einfach generell ein super Wettkämpfer in sehr, sehr vielen Sportarten und halt ein überragender Paddelspieler. Ne? Das ist, glaube ich, der stärkste Spieler bei uns, den wir in der Mannschaft haben, wenn man das eine oder andere dann schon gespielt, ob dann hier in Hamburg oder auch im Trainingslager dann mal, wo wir dann die Möglichkeit dazu hatten. Und da beißt man sich die Zähne an Meffo aus, weil es auch mit so einer, wenn man gegen ihn spielt, mit einer sehr ekligen Ruhe und Überzeugung macht und halt immer so nett dabei ist. Das heißt, selbst wenn er einen unfassbaren Schlag ausholt und ich dann gefühlt wieder mich 3-mal drehe, dann kommt nur ein Sorry hinterher und das macht einen dann noch wütender. Also das beherrscht er auch so dieses wie vom Basketball ist, so dieses Spiel dann, was den Kopf angeht. Und deshalb fand da das ein oder andere Spiel statt, wo er dann auf jeden Fall als Sieger hervorgegangen ist.
Was war fußballerisch die schwerste Niederlage der Saison?
Also es ist natürlich so, dass, was ich ja auch vorhin schon gesagt habe, ich versuche Niederlagen nicht endgültig zu sehen, sondern einfach als Hinweis und in diesem Prozess dann auch zu betrachten. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine Niederlage, und so ist es ja auch, dann Kloppo hat es, glaube ich, dann häufiger auch gesagt, das habe ich mir auch notiert, dass Niederlagen halt nur Niederlagen sind, wenn du nicht draus lernst. Und deshalb waren es alles nur Hinweise darauf, was wir verändern müssen und verbessern müssen, um erfolgreich zu sein. Aber natürlich fühlt es sich ja sehr bescheiden an, wenn du ein Heimspiel hast gegen Karlsruhe und spürst, das ist halt eine Kopfsache und das hat nichts mit dem Fußball zu tun. Natürlich ist es auch nicht schön, wenn du in Regensburg dann nicht 3 Punkte holst, die du nicht einkalkuliert hast, aber bei allem der Überzeugung, die wir haben, natürlich schon gern gehabt hättest. Und das sind so kleine Momente. Mich hat es auch aufgeregt, dass wir in Paderborn es dann nicht geschafft haben, unseren Fußball zu spielen, auch mit der Brisanz, die einfach Spiele dann gegen den SC Paderborn ja auch irgendwie in der jüngsten HSV-Vergangenheit dann haben. Dann hat mich das auch so genervt, aber ich wusste immer, was in dieser Mannschaft steckt und da nehme ich auch gerne eine Niederlage, wie jetzt beispielsweise in Paderborn, in Kauf, wenn wir am Ende dann das große Ziel erreichen, dann ist es ein Teil von unserem Weg.
Die Reaktion dann nach Karlsruhe, die Reaktion in Darmstadt war umso größer und dabei ist das da gar nicht so gut gestartet, wie unser nächster Einspieler nochmal zeigt.
Moin Merlin, ich hoffe, du erzählst spannende Dinge. Erzähl den Leuten nochmal, warum kurz vorm Rauslaufen beim Darmstadt-Spiel im Trainerteam ein bisschen Hektik aufkam, der Richie im Vollsprint in die Kabine gelaufen ist und wir nachher etwas zum Lachen hatten. Und passend dazu, wie sehr erfolgsorientierte Rituale für dich wichtig sind und wie du mich damit fast überzeugen konntest, es gleich zu dir gleich zu tun. Viel Spaß, ciao.
Ja, stark. Nette Nachricht von Luik und es ist einfach so, ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erzählt, dass wir von einer sehr, sehr lieben Person, die uns wirklich tagtäglich auch vor allem bei den Spielen dann die Daumen drückt, die Möglichkeit bekommen, eine Art von Glücksschwein zu bekommen, die aus Hamburg sind, aus einem sehr, sehr schönen kleinen Lokal, beziehungsweise Café vielmehr. Und es ist ein Glücksschwein und dann hat sich irgendwann eingespielt, dass wir halt immer vorm Spiel im Trainerteam, also Richie, Luik und ich, halt diesen ein bisschen was von dem Kopf abbeißen, von diesem Glücksschwein, natürlich aus einer absoluten Schnapsidee entstanden und wir bei all dem, dass wir jetzt auch drüber lachen, wissen wir natürlich, dass wir andere Dinge für unseren Erfolg verantwortlich machen sollten, aber irgendwie ist daraus so ein Witz entstanden und das gibt einem dann auch immer so ein bisschen Halt und Orientierung und Sicherheit. Und Klaus Koster spricht immer davon, dass halt kein Aberglaube ist, sondern halt die angesprochenen Rituale, die einem dann helfen. Und in Darmstadt war es einfach so, dass ich nach der Ansprache zur Mannschaft dann bin ich nochmal kurz in die Trainerkabine gegangen und habe dann nochmal eine Minute gewartet und bin dann rausgegangen und habe halt nochmal das letzte Mal von diesem Schweinchen abgebissen und dann habe ich aber die Schweinchen von Richie und Luik nirgends gesehen und Luik besorgt die oder bekommt die immer besorgt dann. Ich dachte, ja, wo sind denn die Schweinchen von den beiden? Und dann bin ich halt raus und standen wir im Gang und dann habe ich gesagt, hast du von dem Schweinchen abgebissen? Und er sagt dann, nee, scheiße, mach ich in der Halbzeit. Ich sagte, Junge, das kannst du nicht erst in der Halbzeit machen, das zählt hier von Anfang an. Und dann hat er Richie, komm mit, hat er ihn gerufen, dann sind die beiden nochmal reingesprintet, haben von dem Schweinchen abgebissen und da haben wir 4-0 gewonnen.
Ja. Wissen wir auch, wie das entstanden ist. Sehr, gab es noch weitere Rituale? Oder?
Ja, nein, es ist dann so, dass beispielsweise Ramiro, unser Zeugwart, mir vor den Spielen immer hilft. Dann auch nochmal gewechselt, so von diesem Outfit als aus den Trainingsklamotten dann in eher privatere Sachen. Und er unterstützt mich dabei dann immer, was die Socken angeht, was diese weißen Adidas-Socken angeht, die wir tragen, hilft mir da immer, bereitet das immer alles bestmöglich vor. Auch ein ganz, ganz herzensguter Mensch, der natürlich komplett im Hintergrund agiert, aber für mich auch eine wichtige Person ist, genauso wie Miro als Zeugwart noch. Und das sind eher so Kleinigkeiten, die man dann so hat, aber ich versuche es auch nicht zu groß aufzuziehen, weil sonst macht man sich auch irgendwann verrückt, weil am Ende ist das Spiel, es wird von den Spielern entschieden, die Spieler stehen auf dem Platz und wir Trainer, wir können sie vorbereiten unter der Woche, aber am Ende bin ich fest davon überzeugt, dass das Spiel auch den Spielern gehören sollte und wir uns als Trainer da nicht zu wichtig nehmen.
Aber hattest du eine Klamotte, die du immer angezogen hast bis also, zu einer Niederlage und dann hast du gewechselt?
Nee, habe ich nicht. Ich habe, ja, mein Outfit seht ihr ja immer, aber da hat sich jetzt nichts verändert durch die Niederlagen, sondern am Ende habe ich gesagt, das ist das Outfit, was auch am Ende stehen wird und dann mal gucken, was in Zukunft noch passiert, wie man dann auftritt. Wir haben ja mit Adidas einen super, super Ausrüster, da gibt es ja sehr, sehr schöne Klamotten, wo man sich sehr wohlfühlt.
Ganz besonderes Spiel in Darmstadt, weil man sich damit das Finale am 33. Spieltag zu Hause gegen Ulm erarbeitet hat. So hat es auch der Kapitän Sebastian Schonlau formuliert. Und ja, eine HSV-Legende, die auch dieses Mantra vertritt, das Spiel gehört den Spielern und unter dem du auch gecoacht hast, der hat vielleicht darauf, auf diesen besonderen Moment in Darmstadt, auch eine Frage.
Ja, hallo Merlin. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast jetzt die ganzen Feierlichkeiten gut überstanden. Und erstmal nochmal Gratulation zum Aufstieg und vor allem die Art und Weise, wie ihr das gemacht habt. Und ich hoffe, auch in der neuen Saison wünsche ich dir viel Glück, viel Erfolg natürlich. Und vielleicht kannst du uns ja nochmal eine Anekdote verraten, was dir besonders gut gefallen hat in dem letzten halben Jahr, wo ihr dann wirklich gemerkt habt, dass es in die richtige Richtung geht. Also, nochmal Gratulation, alles Liebe und vor allem für die neue Saison viel Erfolg.
Horst Rubesch.
Mit Vögelzwitschern im Hintergrund, ja, schöner könnte es nicht sein. Gut, ne? Schöner könnte es nicht sein. Ja, Horst, also freut mich natürlich über seine Nachricht und man muss an der Stelle dann auch sagen, dass Horst natürlich ein absoluter Unterstützer von Loic und von mir ist und uns da mit all seiner Erfahrung, all den Tipps dann auch immer zur Seite steht, beziehungsweise auch da ja wirklich tagtäglich uns dann auch besucht und immer mal wieder auch schöne Geschichten zu erzählen hat. Und mich verbindet mit Horst ja dann auch die Zeit dann nach Daniel, als wir die paar Wochen noch gemeinsam dann erlebt haben. Und ich weiß es auf jeden Fall sehr, sehr wertzuschätzen, dass er mich so unterstützt und auch in mir was gesehen hat, was ich vielleicht am Anfang selber noch gar nicht so erkannt habe, aber er da mit all seiner Expertise und Lebenserfahrung dann immer wieder an mich auch einfach geglaubt hat. Und ich glaube, das passt doch so zu der Frage, die er jetzt gesagt hat, dass wir ja gemeinsam in der Zeit mit Steffen, die Mannschaft, aber auch dann mit Steffen zusammen, dann diese Säulen entwickelt hat, wo es immer für jeden Punkt, den man holt, dann einen Ball gibt, das dann gesammelt wird und jeder Ball dann quasi einem Staff oder Mitglied oder einem Spieler dann für das vergangene Spiel übertragen wird und man dann quasi die Säule da mit diesem Ball füllt. Und dann sind wir, ich weiß ehrlicherweise an der Stelle nicht mehr genau, welches Spiel es war, aber es war so im Laufe dann der Rückrunde, wo wir zu einem, vielleicht war es gegen Magdeburg, es könnte gut passen von der Zeit her, wo wir dann aufgebrochen sind und ein Abschlusstraining gehabt und auf einmal lagen drei Bälle auf meinem Schreibtisch und die hat normalerweise unser Teammanager. Dann gibt sie mir dann zur Besprechung und dann lagen aber drei Bälle schon einen Tag vorm Spiel auf meinem Schreibtisch. Und dann, ich dachte, okay, wer hat die jetzt hier hingelegt? Und dann habe ich einfach später eine Nachricht von Horst bekommen, wo er gesagt hat, Junge, seht zu, dass ihr das Spiel gewinnt. Die drei Bälle habe ich euch schon vorbereitet. Und dann ist einfach Horst Rubesch in das Büro von dem Teammanager gegangen, hat sich die Bälle rausgeholt, hat gesagt, die lege ich Merlin jetzt auf den Platz hin und schreibt ihm eine Nachricht. Und das ist einfach Horst Rubesch. Und das ist, auch wenn das jetzt schon vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen länger her ist oder die Bilder nicht mehr so präsent sind, aber der hat einfach mit unserem Verein die Meisterschaften gewonnen, der hat die heutige Champions League gewonnen, aber nicht, weil sich der Tabellengefühl achte noch dafür qualifiziert hat, sondern weil du dafür erstmal deutscher Meister werden musstest, um überhaupt daran teilzunehmen. Und diesen Respekt, den ich einfach davor habe, aber auch die Dankbarkeit, dass ich mit solchen Persönlichkeiten mich austauschen darf oder die auch meine Freunde nennen darf, das ist schon was ganz Besonderes. Und das haben wir im Trainerteam auch genutzt. Wir haben uns auch mal getroffen mit all den Legenden, die unseren Verein dann auch auszeichnen, beziehungsweise die schon andere Zeiten erlebt haben. Und weil es für uns als kleine HSV-Jungs auch einfach was ganz, ganz Besonderes ist. Und deshalb freue ich mich, dass man einfach spürt, dass der Verein in eine Richtung geht, weil auch das, glaube ich, nur die Wucht des Vereins dann auch wirklich zur Geltung kommen lassen kann, wenn halt wirklich alle wissen, okay, da ist der Weg und da gehen wir gemeinsam hin und keine persönlichen Eitelkeiten dann da dem im Weg stehen.
Und war Darmstadt der Moment, wo du auch wirklich dann vollends überzeugt war, wir schaffen's?
Ja, also.
Oder gab's andere Momente?
Nein, das habe ich ja euch schon gesagt, dass das für mich, ich habe die Überzeugung die ganze Zeit gehabt und ich habe aber nach dem Darmstadt-Spiel natürlich bei allen anderen gespürt, dass ein sehr, sehr hoher Druck abgefallen ist und dieser Druck, der über all die Jahre sich angestaut hat, halt sich gewandelt hat in eine Vorfreude. Und das habe ich ja in meinem eigenen Körperbeispiel vorhin auch schon beschrieben, dass wenn man natürlich von 40, 50 Leuten, die jeden Tag mit der Mannschaft oder mit uns allen zusammenarbeiten, dann spürt, okay, jetzt nächste Woche ist es soweit. Natürlich war das der Moment, wo es dann auch kein Zurück mehr gab. Für mich persönlich waren es dann aber eher Momente, wie haben wir im Trainingslager in der Türkei gearbeitet, wie haben wir reagiert auf Niederlagen, wie sind die Jungs tagtäglich im Training auch mit Situationen umgegangen. Das waren eher so Momente, wo ich als Trainer dann spüre, okay, das läuft hier ein bisschen anders als vielleicht die letzten Jahre und das ist eine Verbindung, die ist ein bisschen fester, wenn ich höre, wie unsere Führungsspieler sich teilweise dann mit dem Thema beschäftigt haben und ich dann die Info von Richie beispielsweise bekommen habe, dann war das so für mich, dass ich gemerkt habe, okay, das geht in die richtige Richtung und wir wollen es nicht erhalten, aber wir wollen diesen Grundstein, den wir uns erarbeitet haben, dann einfach nur noch verfeinern, um das Ziel dann noch zu erreichen.
Das Ziel wurde dann gegen Ulm erreicht, so als Roundup des letzten halben Jahres. Da war dann das Ziel erreicht. War dir das vorher klar? Nicht vorher, aber vor diesem Spiel dann die Woche so, jetzt muss es passt einfach wie Faust aufs Auge. Heimspiel 2030. Wir gewinnen dieses Spiel. Und wie war das besonders dann in den Tagen davor?
Ja, es war schon ab dem Zeitpunkt besonders, als die DFL dann die Spiele angesetzt hat. Und als wir dann gesehen haben, okay, du schaust natürlich immer drauf, wann spielst du und wenn du dann siehst, der vorletzte Spieltag, wo es danach dann nur noch 3 Punkte zu holen gibt, das ist ein Heimspiel, das wird um 20.30 Uhr angesetzt gegen eine Mannschaft, die bis dahin nicht so viele 20-30 Spiele hatte, sonst ging dann auch eher wahrscheinlich um die Ansetzung, dass es das Topspiel ist, um unseren Moment. Und da war eigentlich schon klar, alles klar, das soll es sein. Und dann haben wir natürlich sehr viel dafür getan, dass es nicht erst das Spiel ist gegen Ulm, sondern wollten es dann natürlich auch so früh wie es geht dann erreichen. Und es hat aber trotzdem auch Halt gegeben mit diesen Negativerlebnissen nach Schalke, dass hätten wir da 2 Punkte mehr geholt, dann wäre es vielleicht schon mal anders passiert. Und das ist einfach eine verdammt schöne Story. Und ich habe einfach die Woche über nur gedacht, komm, bitte lass nicht die anderen Mannschaften so spielen, dass es irgendwie, klar von den Punkten her oder vom Torverhältnis wahrscheinlich da noch nicht rechnerisch entschieden ist, aber gefühlt jeder weiß, alles klar, das war's, sondern ich wollte genau diesen Moment haben, dass die Jungs auf dem Feld stehen und spüren, dass da halt Zehntausende von Menschen auf dem Platz stürmen und es sollte so sein und ehrlicherweise haben wir uns als HSV das auch verdammt doll verdient.
Wie schwierig war es für dich, als Coach das Spiel zu coachen, also den Spagat zu finden zwischen Besonderheit und Normalität ausstrahlen?
Also wir haben schon versucht, dann auch im Vorwege dann nochmal so dieses Anspannungslevel auch ganz nüchtern zu betrachten. Und auch, dass wir halt nicht überpacen, dass wir halt nicht drüber sind, dass es nur um Emotionen geht, sondern auch um eine inhaltliche Herangehensweise. Und da muss man auch wieder ein Riesenkompliment an Loic machen, der ja einfach dann die 2 Tage vorm Spiel der Mannschaft präsentiert hat, was kann in so einem Aufstiegsspiel dann alles passieren. Und dann sind wir jedes Szenario durchgegangen. Was passiert, wenn du auf einmal früh in Rückstand gerätst oder 2-0 zur Halbzeit zurückliegst? Wie reagierst du dann drauf? Und dann haben wir Beispiele von Mannschaften gezeigt, die dann trotzdem noch gewonnen haben und aufgestiegen sind. Was passiert, wenn es ganz, ganz lange unentschieden steht? Glaubt man dann bis zum Ende wirklich dran? Dann haben wir das Manchester City-Beispiel genommen, als sie noch Meister geworden sind mit 2 Toren in der Nachspielzeit. Wir haben auch Beispiele aus der 2. Liga genommen, wo Greuther Fürth beispielsweise zurücklag zur Halbzeit und eine rote Karte bekommen hat und trotzdem noch gewonnen hat und dann aufgestiegen ist. Und so haben wir eigentlich jedes Szenario vorbereitet, von Positivsten bis zum Negativsten, was eintreten kann. Und das hat der Mannschaft auch einfach Sicherheit gegeben, weil sie weiß, egal was passiert, wir sind vorbereitet. Und das war definitiv für mich auch dann ein Gefühl, wo ich sage, egal was kommt, wir sind bereit.
Gab es auch die Situation, es steht 1-1 und es gibt einen Elfmeter gegen uns?
die Situation gab es nicht. Die haben wir neu geschrieben. Aber es gab auf jeden Fall den Moment, Rückschläge und dann passieren halt Dinge, die man nicht so gut beeinflussen kann. Und dann ist leider der Elfmeterpfiff gekommen. Aber mit dem Blick, den ich dann Sven zugeworfen habe, als wir gesehen haben, wer der Schütze ist, und er dann mir nur zugenickt hat, habe ich gesagt, alles klar, Ferro, du bist ein Gewinner. Das ist dein Moment und hat mich sehr für ihn gefreut und für uns alle natürlich.
Der Rest ist Geschichte, die wir dann selbst geschrieben haben, und die Menschen sind zu Tausenden aufs Spielfeld gerannt. Einer war relativ früher Gratulant auch, hatten wir schon eingangs einmal angerissen, und der stellt jetzt zum Abschluss noch eine Frage.
Moin, großer Bruder. Da habe ich natürlich auch wieder eine Frage parat. Allerdings möchte ich dem Ganzen einmal ein Danke vorwegnehmen. Ein Danke, nicht weil du derjenige bist, der den HSV wieder in die erste Liga geführt hat oder endlich wieder in die erste Liga geführt hat, sondern weil es uns stolz macht. Und mit uns, da zähle ich natürlich mich, unsere ganze Familie mit rein, aber auch etliche Menschen, die uns kontaktiert haben, ob es Freunde sind, ob es Kollegen, Arbeitskollegen oder auch ehemalige Weggefährten aus früheren Fußballmannschaften oder aus der Schule sind. Die Leute sind einfach stolz, und sie sind nicht stolz, weil du derjenige bist, der es geschafft hat, sondern sie sind stolz, weil du es mit deiner Art getan hast, mit deiner Art, Menschen und die Mannschaft zu begeistern, und mit deiner Hingabe für den Sport und mit der Arbeit. Und am Ende hat sich dein Fleiß ausgezahlt, und darauf sind wir alle unfassbar stolz und sagen einfach nur Danke. Na gut, jetzt zur Frage. Man muss da ein bisschen vorwegnehmen, dass du nicht so gerne verlierst und dass selbst früher, ob jetzt leichte Brettspiele oder ein Fußballtennis draußen bei uns auf der Straße, dass es schon wirklich darum ging, dass du diese Spiele gewinnst, und du auch schlechte Laune hattest, würde ich behaupten, wenn du diese Spiele nicht gewinnst. So, jetzt hattet ihr am Anfang etliche Spiele, die ihr erfolgreich bestritten habt. Ihr hattet eine Serie, die Euphorie war groß in der ganzen Stadt, im Verein, auch zu Recht. Und dann kamen Rückschläge. Die Rückschläge habt ihr klar thematisiert und angesprochen, aber gerade du, und das würde ich gerne wissen, als so ehrgeiziger Typ, wie ich dich kenne, hast du dich in dieser Phase, in dieser großen neuen Verantwortung eigentlich auch neu kennengelernt oder neue Seiten an dir entdeckt? Das kannst du mir gerne oder uns einmal gerne erklären.
Ja, stark.
Ja, dein Bruder Robin.
Ja, stark. Ja. Auch also natürlich die Eingangsworte. Und das ist, glaube ich, auch so ein Moment, wo man dann einfach spürt, dass das halt nicht nur der Aufstieg ist, den man jetzt als Trainer geschafft hat, sondern was auch so die Menschen drumherum, ob es dann gefühlt ganz Bramfeld ist, wo man dann unterwegs war früher, die dann sehr stolz sind, oder generell ganz Hamburg. Ja, sehr, sehr schön zu hören. Ja, wir haben uns etliche Duelle geliefert, was Wettkämpfe angeht, und das zeichnet ja auch dann wahrscheinlich so ein Bruderverhältnis aus, dass wir neben der Liebe füreinander auch dann ja die Intensität in Wettkämpfen dann gerne ausleben. Um zu seiner Frage zu kommen, das neu kennengelernt war, glaube ich, natürlich so aufgrund der Thematik, dass man früher noch nicht so in diesem Mittelpunkt dann stand als Trainer, sondern eher im Hintergrund gearbeitet hat, war das schon was, wo man sich selber auch neu kennengelernt hat. Und ich habe für mich aber einfach gespürt, dass durch die Zusammenarbeit mit Richie und Luik oder generell im Trainerteam ich eine absolute Ruhe auch haben kann, weil ich einfach Vertrauen in die Arbeit von den Jungs habe. Und mir ging's, das kann man auch an der Stelle ganz offen sagen, dass wenn wir jetzt an einem Mittwoch trainiert haben, dann da haben die Jungs das Training vorbereitet, ausgearbeitet, dann haben sie mich einmal kurz abgeholt und informiert, aber es ging für mich jetzt nicht darum, jede einzelne Übungsform nochmal zu hinterfragen oder nochmal zu modifizieren, weil die inhaltliche Stärke, die einfach dann Luik in dem Fall hat, die will ich auch voll ihm ausleben lassen, weil es halt für uns ist Trainer, wir sind auf mit unterschiedlichen Aufgaben auf Augenhöhe, wie wir agieren, und diese Ruhe auch in den absoluten Stresssituationen, das war was mir total wichtig ist, dass ich das der Mannschaft zeige, dass ich das mir selber zeige, dass ich das dem gesamten Verein aber auch einfach zeigen kann, und das war sicherlich was, eine neue Erfahrung, weil ich sie vorher nicht machen konnte, die mir auf jeden Fall geholfen hat, das Ziel zu erreichen, aber auch mich besser selber kennenzulernen.
Sehr schön. formuliert. Wir haben ein bisschen die Uhr im Blick, weil wir spielen nächstes Jahr in der Bundesliga und die muss ein bisschen vorbereitet werden. Lass uns abschließend trotzdem einen kurzen Einblick da rein gewinnen. Wie sehen aktuell die Tage für dich aus und was erwartet uns in der Bundesliga?
Ja, uns erwartet, so auch ähnlich wie ich es bei der Rede im Rathaus gesagt habe, dass wir natürlich eine maximale Vorfreude darauf haben, dass sich all die Sehnsucht der letzten 7 Jahre dann natürlich auch komplett entfalten lassen soll. Das ist uns schon wichtig, diese Vorfreude auch in jedem einzelnen Spiel zu haben, dass man auch weiß, okay, das ist halt jetzt das erste Mal wieder in Dortmund, das erste Mal zu Hause gegen Mainz, das erste Mal, das ist mir schon wichtig, weil ein erstes Mal setzt doch immer ganz viele Freiheiten dann einfach in einem, oder dadurch entwickelt man auch einfach diese Vorfreude, da hat man auch eine positive Art von Anspannung, weil man auch weiß, man muss abliefern, man weiß nicht, was kommt. Aber natürlich wollen wir es jetzt hier in der Zusammenarbeit mit Stefan, mit Klaus, mit Sebastian Dirsche dann einfach auch sehr, sehr gut vorbereiten und sind uns auch unserer Verantwortung bewusst. Bei all dem, dass jetzt für mich auch in nächster Zeit dann natürlich erstmal der Urlaub ansteht, weil ich auch mit A sehr viel Körner gelassen habe, aber natürlich auch mit positiv und maximal aufgeladenen Batterien dann zum Start der Vorbereitung wieder hier sein möchte. Wir haben natürlich die vergangene Saison dann sehr intensiv dann auch reflektiert und analysiert, haben nicht alles schön geredet, sondern haben klar auch unsere Erkenntnisse gezogen, was wir in der kommenden Saison mehr brauchen und besser umsetzen müssen, was Intensität angeht, was einfach nur läuferische Dinge angeht, was aber auch defensiv denkendere Spiele angeht, aber auch einen Fokus darauf angeht. Also da sind wir sehr stark in die Planung mit einbezogen und ich freue mich natürlich, dass wir, wie gesagt, im Verein alle in eine Richtung gehen und auch davon überzeugt sind, dass das dann die richtigen Schritte sind.
Wie sehen deine nächsten Schritte denn jetzt noch bis dahin aus? Du hast angesprochen, jetzt auch einmal noch zur Ruhe kommen, wieder auftanken.
Genau, jetzt stehen noch ein paar Termine und Gespräche an, sowohl hier als auch dann online. Und dann geht's für mich mit meiner Freundin in Urlaub, komplett abschalten und einfach mal natürlich erreichbar zu sein für all die Dinge, die anstehen, aber ich glaube, da haben die Vereinsverantwortlichen auch ein gutes Gespür dafür, dass der Trainer aber 100% sein muss und das wird dann nach dem Urlaub auf jeden Fall sein.
Und da setzt man dann wieder auf das Team, was hier die Aufgaben erledigt. Sehr schön. Vielen Dank für diesen Rückblick auf das letzte halbe Jahr, ein bisschen mehr als halbes Jahr und auch noch weiter. Und die Einblicke und die vielen Anekdoten dann doch noch und Beschreibungen. Sehr schön, das alles nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Auch von unserer Seite ein Danke, haben wir schon häufig gehört heute. Und ich denke auch, spreche ich für alle Mitarbeiter hier in der Geschäftsstelle auch nochmal ein großes Dankeschön. Und danke vor allem auch nochmal für diese Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne und danke euch für nicht nur den schönen Podcast mal wieder oder wie jedes Mal eigentlich bei euch dann die unterschiedlichen Gäste, sondern auch für unsere Zusammenarbeit und ihr seid der HSV durch und durch und deswegen haben wir es auch für euch gemacht, beziehungsweise haben es alle gemeinsam gemacht.
Sehr schön.
Schöne Schlussworte, vielen Dank und genau in diesem Sinne verbleiben wir mit unseren 3 Schlussworten, die jeder HSV kennt. Nur der HSV.
Pur der HSV. Der HSV-Podcast.